Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Ein ganz großes Thema: Mensch und Kosmos, das heißt unsere Beziehung als Mensch zur ganzen Welt im Prinzip. Also ein sehr umfangreiches Thema, ein sehr umfassendes. Und ich möchte Ihnen zum Anfang so als Einstiegsgedanke ein Gedicht von Goethe vorlesen, das so ein bisschen die Richtung andeutet, in die wir heute gehen wollen. Ein Gedicht, das Goethe den Physikern geschrieben hat. Das heißt: Allerdings dem Physiker. Ins Innere der Natur, o du Philister, dringt kein erschaffener Geist. Mich und Geschwister mögt ihr an solches Wort nur nicht erinnern. Wir denken, Ort für Ort sind wir im Innern. Glückselig, wem sie nur die äußere Schale weist. Das höre ich 60 Jahre wiederholen und fluche drauf, jedoch verstohlen. Sage mir tausend Male, alles gibt sie reichlich und gern. Natur hat weder Kern noch Schale, alles ist sie mit einem Male. Dich prüfe du nur allermeist, ob du Kern oder Schale seist. Und dann gibt er noch einen Nachsatz, den er übertitelt Ultimatum. Lese ich auch noch vor. Und so sage ich zum letzten Male: Natur hat weder Kern noch Schale, du prüfe dich nur allermeist, ob du Kern oder Schale seist. Wir kennen dich, du Schalk, du magst nur possen, vor unserer Nase ist doch viel verschlossen. Ihr folget falscher Spur, denkt nicht, wir scherzen. Ist nicht der Kern der Natur Menschen im Herzen? So viel als Motto, als Einstiegsgedanke einmal. Das heißt, wenn wir die Beziehung des Menschen zum Kosmos heute ein bisschen untersuchen wollen, wollen wir sie vor allem aus geistiger Perspektive auch untersuchen. Also nicht nur aus äußerer naturwissenschaftlicher Perspektive. Also es wird jetzt weniger gehen um entfernte Galaxien und den Urknall und so weiter, sondern es wird darum gehen, welche geistige Beziehung, welche seelische Beziehung vielleicht auch kann der Mensch zur Welt im Großen, zum Kosmos im Ganzen finden. Und das heißt, wo finde ich das? Wo finde ich diese Beziehung zur Welt im Ganzen? Eben nicht nur, indem ich hinausschaue, sondern ich muss auch in mein Inneres blicken. Und in meinem Inneren finde ich vielleicht Kräfte, über die wir noch sprechen werden, Erlebnisse, Bilder, Bewusstseinszustände, wie auch immer, die mich in Beziehung mit der Welt, mit dem Kosmos setzen. Naja, im Prinzip ist es bei der Naturwissenschaft bis zu einem gewissen Grad auch so, dass wir das suchen. Nicht wahr? Wir untersuchen die äußere Welt und wollen kennenlernen ihre Gesetzmäßigkeiten. Wir machen Experimente, wir stellen Beobachtungen an, aber dann allein mit diesen Beobachtungen ist es ja noch nicht getan. Wir fangen an zu denken, nachzudenken über das, was wir da beobachtet haben, über das, was wir gesehen haben, und versuchen darin Regelmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Und wir vertrauen darauf, dass unser Denken irgendwas mit diesen Gesetzmäßigkeiten in der Natur zu tun hat, dass zumindest unser Denken ein Ausdrucksmittel ist für diese Gesetzmäßigkeiten, die aber draußen sozusagen objektiv in der Natur walten. Das heißt, wenn wir das nicht voraussetzen, dass unser Denken etwas zu tun hat mit den Gesetzmäßigkeiten, die draußen sind, dann könnte man es eigentlich gleich bleiben lassen, weil dann können wir uns 100 Jahre lang nachdenken über die Natur, und wir könnten die schönsten Gedankengebäude bauen, aber sie hätten eben mit der Natur draußen nichts zu tun, wenn da reines Chaos herrschen würde. Und der Punkt ist, wir entdecken aber diese Regelmäßigkeiten eben auch erst dann, wenn wir unser Denken in Bewegung bringen, sonst fällt es uns nicht auf. Ja. 100.000 Menschen haben die Natur schon beobachtet, haben gesehen, wie die Sonne auf- und untergeht, wie der Himmel sich färbt in der Früh rötlich und so weiter, das Morgenrot und alles das. Und man hat es halt einfach zur Kenntnis genommen, bis dann Menschen gekommen sind, die darüber nachgedacht haben, warum ist das so. Und dann kommt man den Gesetzmäßigkeiten auf die Spur. Das heißt, die Verbindung mit dem Kosmos, mit den Gesetzmäßigkeiten des Kosmos, müssen wir bis zu einem gewissen Grad auch in unserem Inneren suchen. Allerdings, die Frage ist, wie sicher ist dieser Weg, wie trittfest ist der? Man weiß in der Wissenschaft genugsam, dass man sehr vielen Irrtümern unterlegen kann. Das Bild, das sich die Menschen von der Welt gemacht haben, dieses innere Bild nämlich, hat sich im Laufe der Jahrhunderte sehr stark gewandelt. Wir sind heute im Grunde beim Materialismus angelangt, stecken im Grunde noch immer drinnen, auch wenn es heißt, dass das postmaterialistische Zeitalter da ist, aber im Grunde ist an den Hochschulen die Überzeugung, da ja die äußere Welt, das was man greifen kann, das was man messen kann, das ist die Wirklichkeit und was wir im Inneren erleben, ja sicher das abstrakte Denken hilft uns, aber eigentlich ist das alles irgendwie irreal. Man weiß im Grunde gar nicht, wo man die Dinge unterbringen soll. Wenn Sie denken, heute in der Psychologie geht es vor allem darum, um statistische Auswertungen, wie die Menschen reagieren auf bestimmte Dinge. Es geht so weit, und da hat man schon am Anfang des 20. Jahrhunderts davon gesprochen, eine Psychologie ohne Seele eigentlich in Wahrheit. Weil was ist Seele? Wie breit, wie hoch, wie schwer ist die? Ich kann sie nicht messen. Folglich gibt es das gar nicht.
Oh, man müsste sie definieren.
Ja, genau, aber das ist noch schwerer. Das haben sie auch nicht geschafft, sie zu definieren. Also ist es so, dass zumindest das fünfte Rad am Wagen. Und so mit der Zeit spricht man im Grunde gar nicht mehr wirklich davon. Und Goethe war eben noch aber ganz anderer Ansicht. Er hat gemeint, dass man eben eigentlich die tieferen Kräfte der Natur, das was wirklich das Naturgeschehen in Bewegung setzt sozusagen, dass ich das eben gerade finde, wenn ich ins Innere auch schaue. Und dass ich die Welt eigentlich nur begreifen kann, wenn ich zusammenschaue, das Äußere mit dem Inneren. Das erst ergibt das Weltganze. Und die Einseitigkeit, die heute herrscht, ist eben, dass das Innere ist irgendwas Nebuloses, im Grunde Illusorisches, und nur das äußerlich Greifbare ist das Reale. Also wir haben nur einen Teil der Welt sozusagen herausgenommen, aber das, was wir im Inneren erleben, gehört genauso zur Welt in Wahrheit. Auch. Natürlich hat es auch was mit uns zu tun, aber es hat auch etwas mit der Welt zu tun. Es ist nicht etwas völlig Herausgenommenes. Und
Prinzip Yin und Yang, oder?
Ja, natürlich. Also gerade in den östlichen Religionen, in den östlichen geistigen Anschauungen hat man immer ein sehr starkes Bewusstsein für die Ganzheit auch der Welt gehabt, die gewisse Wechselzustände aber auch zumacht, die einmal nach außen geht, einmal nach innen geht, aber immer das Bewusstsein hat, dass beides zusammengehört. Diese starke Trennung, die der moderne Mensch in der Regel empfindet, das geht noch gar nicht so weit zurück. Also im Prinzip so richtig erst mit der Neuzeit fängt es an. Da fangen auch die Philosophen an, sich Gedanken zu machen über das Subjekt-Objekt-Problem. Also das heißt, ich als Subjekt bin getrennt von den Objekten, stehen dann gegenüber, und wie kann ich diese Kluft überwinden? Es ist dann eben immer gekommen, immer weiter, das Subjektive ist aber das Irreale irgendwo. Allerdings stellen wir uns damit selber letztlich völlig in Frage, weil was bin ich dann? Dann bin ich auch nur mehr Objekt, also Körper letztlich. Aber alles, was in mir ist, seelisch, geistig ist, an Willensimpulsen, an Gedanken ist, ist eigentlich irreal in gewisser Weise. Also das geht so weit, dass das heute vielfach in der Biologie, in der Medizin, in den Gehirnwissenschaften und so weiter das Bewusstsein überhaupt geleugnet wird. Weil man es im Grunde nicht erklären kann. Weil wie will ich erklären aus der Bewegung von Atomen, Molekülen, aus der Reaktion von Nervenzellen, das, was wir als Bewusstsein erleben? Der Sprung funktioniert irgendwo nicht. Ich kann natürlich alle möglichen Prozesse beschreiben, kann beschreiben, was passiert, wenn diese oder diese Nervenzelle ausfällt. Dann merke ich, dass ich plötzlich gewisse Erlebnisse nicht mehr habe, aber ich kann nicht aus den äußeren Vorgängen die inneren Erlebnisse erklären.
Genauso wenig, wie ich es machen kann, wenn der Physiker sagt, also Licht ist eine elektromagnetische Welle, so sagt man ja heute. Hat eine gewisse Berechtigung, weil überall, wo Licht da ist, sind auch diese elektromagnetischen Wellen da. Aber jetzt erklär mir mal einer, wie ich aus einer elektromagnetischen Welle von, sagen wir, 600 Nanometer Wellenlänge zum Erlebnis der Farbe Rot komme. Was sagt man, die Wellenlänge über mein Erlebnis Rot? Gar nichts. Wenn das Erlebnis nicht da wäre, wäre es genauso sozusagen.
Das ist subjektiv. Subjektive Wahrnehmung.
Genau, subjektive Wahrnehmung. Aber was ist das? Welche Bedeutung hat das für die Welt? Das ist die Frage. Hat nur diese Wellenlänge draußen eine Bedeutung oder hat das, was wir als Rot erleben, auch irgendeine Bedeutung? Oder ist das völlig nutzlos eigentlich in der Welt?
Naja, die Farbe Rot wird auch beschrieben, nicht? Welche Gefühle
Natürlich. Das hat eben insbesondere Goethe auch sehr stark gemacht. Er hat ja zum Beispiel sehr intensiv gekämpft, gerade gegen die Anschauung von Newton, der ja einer der ersten war, der nur die äußere Seite des Lichtes gesehen hat. Er hat halt gesagt, also weißes Licht, wenn es durch ein Prisma fällt, wird zerlegt in die 7 Spektralfarben. Also das heißt, Licht besteht aus so farbigen Kugeln im Grunde, die durch das Prisma auseinander dividiert werden. Punkt. Aus. Und Goethe hat gesagt, ja, aber da finde ich ja mein Farberlebnis nirgendwo. Du redest ja gar nicht von der Farbe. Red von deinen Kugeln von mir aus, aber von der Farbe sprichst du gar nicht. Also das heißt, wir müssen dieses Erlebnis irgendwo einbeziehen. Wobei natürlich jetzt schon wieder die große Schwierigkeit auftritt, ja, kann man denn wissen, ob der andere das Rot genauso erlebt wie ich? Ah, oh, da wird es jetzt schon sehr schwierig. Wie kann ich das vergleichen miteinander? Also lauter schwierige Fragen. Bitte?
Statistisch.
Man kann natürlich, was Sie sehr richtig gesagt haben, was auch Goethe untersucht hat, er spricht ja von der sogenannten sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben. Das heißt, er stellt fest, Farben haben eine gewisse Wirkung auf unser Gemüt, die ganz charakteristisch ist. Rot wirkt eben anders als Blau zum Beispiel. Beim Rot habe ich eher das Gefühl, das ist was sehr energiegeladenes, was auf mich zukommt. Beim Blau habe ich was mich in die Ferne zieht irgendwo, was mit dem Gefühl der Sehnsucht von mir was auch zu tun hat. Und dann findet er aber auch sogar in der Natur, wenn ich in die Natur hinausschaue, wenn ich zum Beispiel in die Berge, in ferne Berge anschaue, so kriegen die alles einen leichten Blaustich. Alles, was mehr in die Ferne geht, ist mehr blaustichig. Also das heißt, es hat auch im Äußeren eine ähnliche Gesetzmäßigkeit dahinter. Sicher, der Physiker sagt heute, das hängt mit der Streuung des Lichtes zusammen. Will ich gar nicht bezweifeln, sicher auch. Aber es hängt eben auch mit unserem inneren Erlebnis zusammen. Auch da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Das ist einmal ganz wichtig. Und Rudolf Steiner, wir sind ja hier im Haus der Gedenkstätte auch Rudolf Steiners, und Rudolf Steiner hat hier sehr wichtige Arbeiten als Student gemacht. Er hat gearbeitet vor allem einmal an der Herausgabe der Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. Goethe hat sich ja auch sehr intensiv mit den Naturwissenschaften beschäftigt. Aber eben, wie es auf seine Art war, eben vor allem aus dem unmittelbaren Erleben heraus. Also er hat gerade gesagt, Mathematiker bin ich keiner. Ich will zwar so exakt meine Forschungen betreiben wie ein Mathematiker, aber ich will nicht alles auf Zahlen reduzieren, sondern ich will die Gesetzmäßigkeiten in dem erkennen, was ich wirklich erleben kann. Das heißt, in den Farben zum Beispiel. Und Rudolf Steiner hat dann das angeknüpft, es stand also damals an, Goethes naturwissenschaftliche Schriften herauszugeben, und er hatte einen Hochschullehrer, der sich sehr mit Goethe beschäftigt hat, und der hat ihn eben schon als jungen Studenten weiterempfohlen an einen Verlag, der das herausgeben wollte, und sagt, der Mann ist geeignet, das zu machen. Und dann hat sich Steiner intensiv mit Goethe beschäftigt und hat da eigentlich seine grundlegenden Ideen geschöpft, eben zu sehen, nachzuforschen, vor allem, wie ist das Innere des Menschen, das seelisch-geistige des Menschen in Beziehung zu setzen mit der Außenwelt, weil er selbst auch unbefriedigt war mit der bloß äußeren, objektiven Beschreibung der Natur, wo letztlich der Mensch im Grunde keinen Stellenwert in Wahrheit mehr hat, sondern das Subjektive ist sozusagen sein Privatvergnügen. Und Steiner hat dann entwickelt so eine Art Philosophie von Goethes Weltanschauung, könnte man sagen. Weil eines hatte Goethe nicht, er hat sich nicht so ganz klare Gedanken darüber gemacht, über das, was er eigentlich mit seiner Naturforschung tut. Er hat die Forschung gemacht und gesagt, ja, ich will wissen, wie die Farben zusammenhängen, ich will das als Naturwissenschaftler betrachten, ich will aber als Künstler, als Maler auch was damit anfangen können. Das muss zusammenpassen. Das können nicht zwei verschiedene Welten sein. Aber über die Philosophie sozusagen, die hinter seinem Ansatz steckt, hat er sich wenig Gedanken gemacht. Goethe war eigentlich kein, das abstrakte Denken hat ihm nicht so zu Gesicht gestanden, das mochte er nicht so. Und Steiner hat das aber getan, er hat gedacht, ich schaue mir mal an, was liegen denn da für Ideen dahinter, hinter dem, was Goethe macht. In seiner Farbenlehre zum Beispiel oder in seinen botanischen Studien. Goethe hat ja auch sehr intensive botanische Studien gemacht, er hat sich sehr intensiv mit den Pflanzen, mit dem Pflanzenwachstum beschäftigt und war auch da total unzufrieden mit der Botanik seiner Zeit. Da ist gerade so sehr stark das Linnäische System aufgekommen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Naja, nachdem werden die Pflanzen klassifiziert, also wie viele Staubblätter sie haben und so weiter. Nachdem wird das analysiert, das heißt, im Grunde wird die Pflanze einmal zerzupft und dann wird abgezählt, wie viel von jedem da ist. Und dann kann man sie einfach in verschiedene Klassen einordnen und so ist die ganze Systematik in der Biologie, in der Botanik entstanden und bis heute gültig mit Variationen natürlich, aber das Prinzip ist heute genauso da und Goethe hat nicht gemeint, so und was lerne ich jetzt über die Pflanze im Grunde, jetzt kann ich Blätter zählen, und aber was die lebendige Pflanze ist, weiß ich eigentlich noch lange nicht dadurch. Und er hat also dann sehr nachgegrübelt darüber und beobachtet, was ist eine Pflanze wirklich? Was ist dieses Leben in der Pflanze? Was ist das, was allen Pflanzen in der Natur gemeinsam ist? Was wirkt da drinnen? Und da ist ihm irgendwann, naja, ich sag's jetzt einmal, die Idee aufgekommen, dass hinter allen Pflanzen sowas wie eine Urpflanze steckt. Also eine Urpflanze, von der sich im Grunde alle Pflanzen ableiten, aus der ich im Grunde alle Pflanzen entwickeln könnte. Und er war lange Zeit auf der Spur, sie irgendwo in der Natur zu finden. Irgendwo muss ich draußen halt eine einfache Pflanze finden, die Mutter aller Pflanzen ist, wenn man so will. Und hat sie aber nirgends gefunden. Bis ihm dann irgendwann in Palermo auf seiner italienischen Reise im Botanischen Garten aufgegangen ist, das ist gar keine äußere Pflanze, das ist eine lebendige Idee, die dahinter steckt, ein geistiges Prinzip, eben das Bauprinzip der Pflanze, aber das ist was Lebendiges, nicht so was Abstraktes, wie der Linné geschaffen hat, sondern etwas, was er wirklich als inneres Bild erlebt hat und wo er erlebt hat, wenn ich dieses Bild jetzt so verändere, dann wird eine Rose draus, in allen Einzelheiten, oder wenn ich es anders verwandle, wird eine Lilie daraus, das kann ich in meinem inneren Erleben nachschaffen. Und so kann ich Pflanzen sozusagen mir innerlich entwerfen, die es vielleicht gar nicht gibt in der Natur, die es aber geben könnte, die lebensfähig wären. Es ist nämlich interessanterweise was anderes, als was man heute mit der Gentechnik macht. Da schafft man nämlich Pflanzen, die im Prinzip quasi fast nicht lebensfähig, nämlich zumindest nicht fortpflanzungsfähig sind. Das ist ja das Prinzip bei diesen gentechnischen Dingen, dass die nur mit Mühe und Not im Grunde am Leben erhalten werden können und nur künstlich fortgepflanzt werden können und so weiter, weil man einfach irgendwie herumpasst und sagt, ja, den einen Stoff, den will ich jetzt in großer Menge, weil der ist mir für die Pharmazie oder fürs Lebensmittel oder sonst was besonders wichtig, den hebe ich heraus und ansonsten auf den Rest schaue ich eigentlich gar nicht, das Gesamtgefüge verstehe ich gar nicht. Goethe hat immer einen ganzheitlichen Ansatz gehabt. Er hat gesagt, hinter der ganzen Pflanzenwelt steckt eine Urpflanze, die ich aber innerlich erleben kann. Nicht im abstrakten Denken, aber in einem bildhaften Denken, das aber ganz exakt ist. Das muss ich heute erst einmal zusammenbringen, so ein intensives inneres Bild mir aufzubauen. Weil wir sind heute sehr gewohnt daran, alles zu abstrahieren. Da können wir zwar dann sehr logisch und sehr präzise vorgehen, nur wir müssen uns bewusst sein, dass wir damit 99% ausfiltern. Und die 99% sind vielleicht auch wichtig für das Funktionieren der Natur, für das Funktionieren des ganzen Kosmos. Das heißt, die Naturwissenschaft, wie sie heute ist, hat in vielen Punkten absolut recht. Aber sie sagt uns halt nur einen Teil, vielleicht sogar nur einen geringen Teil. Und Goethe versuchte, das Ganze zu erfassen. Natürlich ein erster, allererster Einstieg in das Ganze. Das ist ja klar, weil es ist ein gewaltiges Thema, sowas zu tun. Aber jedenfalls, diese Urpflanze hat er so lebendig erlebt. Da gibt es ein interessantes Gespräch dann zwischen Goethe und Schiller. Da waren sie in Jena auf einer Naturforscherversammlung und da wurde eben gerade des Langen und des Breiten über das Linnäische System und welchen Fortschritt das für die Botanik bedeutet gesprochen und beide, wie sie rausgegangen sind, waren total unzufrieden damit und gesagt, da erfahre ich die Pflanze eigentlich gar nichts, das ist so ein abstraktes Zeug, wo ist das Leben der Pflanze, das sehe ich da nicht. Und dann hat ihm der Goethe von seiner Urpflanze erzählt und der Schiller sagt begeistert, ja, da haben sie aber eine gute Idee gefunden. Und dann wird der Goethe fuchsteufelswild und böse und sagt, das kann mir lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen und sie noch dazu mit Augen sehe. Ja, weil er sie einfach wirklich erlebt hat, diese Urpflanze. Natürlich nicht äußerlich sinnlich, sondern geistig erlebt hat. Aber es war ihm gerade keine abstrakte Idee, die er sich am Weißbrett ausgedacht hat, sondern etwas, was langsam über viele Jahre aus dem Studium dieser vielen Pflanzen, die er selber aufgezogen hat, was er da erlebt hat, und aus dem ist langsam ein inneres Bild entstanden, was diesen Pflanzen allen gemeinsam ist. Das heißt, er hat beobachtet, er hat diese Beobachtungen verinnerlicht in der Erinnerung, hat sich diese Bilder wieder vor Augen geholt, hat sie innerlich verändert sozusagen, und dann ist irgendwann wie von selbst diese Urpflanze von ihm, vor ihm gestanden. Aber das ist was hart erarbeitet war, über Jahre. Und indem er eben gelebt hat mit den Pflanzen. In den Naturwissenschaften ist es, das hat er zum Beispiel Newton so stark vorgeworfen, dass er sagt, der schaut ja gar nicht einmal richtig hin, der macht ein Luckerl in sein Fenster, lässt das Sonnenlicht hereinfallen durch ein Prisma und sagt, so, das sind jetzt die 7 Spektralformen, Punkt, und das ist es. Da muss ich doch genauer hinschauen, da muss ich mich vielleicht Jahre damit beschäftigen und einfach die ganzen Eindrücke erst aufnehmen, weil da so viel verborgen drinnen steckt. Also Goethe war eben einer, der die Geduld, die Ruhe auch gehabt hat zu dieser Beobachtung. Das ist also einmal was ganz was Wichtiges, wenn man tiefer in die Natur eindringen will, das heißt hinter die äußere Schale auch kommen will, dann muss man ganz einfach einmal als allererstes beobachten lernen. Es gab immer wieder große Forscher, die das auch hatten. Also es war nicht nur Goethe. Viele große Entdeckungen sind gerade deswegen gemacht worden, weil ein Mensch das gesehen hat, was tausende andere übersehen haben.
Darwin zum Beispiel.
Ja. Also es gibt viele, die wirklich, den anderen war das halt selbstverständlich und wir müssen denken, wie viel von dem, was täglich uns vor Augen ist, sehen wir denn wirklich? Man braucht sich ja nur dann am Abend einmal hinsetzen, so, jetzt erinnere mich dann, was habe ich heute alles gesehen. Aber bitte in allen Details möglich. Na, dann wird es meistens schon sehr dünn. Ja, ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt, ja, was ist du eh jeden Tag? Und ja, habe ein Kipferl gegessen, gut. Dann bin ich rausgegangen, U-Bahn, viele Leute. Ja, wie die ausgeschaut haben, ja, Männer, Frauen. Gestunken hat es drin, das kann man sich noch erinnern in der U-Bahn. Aber Details, ja, da kann man unheimlich viel lernen, wenn man lernt, auf die Details Acht zu geben. Da muss man dann sehr bewusst hinschauen. Das ist das, was Goethe gemacht hat.
Es geht um die Wahrnehmung.
Es geht um die Wahrnehmung, um die bewusste Wahrnehmung einmal. Und Goethe hat immer gesagt, das hat ein anderer eigentlich über ihn gesagt, das ist ein Kollege von Naturforscher war das, hat gesagt, was sie machen ist anschauende Urteilskraft. Und Goethe war ganz glücklich über das Wort, weil Goethe eben nicht das gemacht hat, was heute vielfach üblich ist. Man schaut ein bisschen hin und dann fängt man an, sein abstraktes Schema, abgesondert davon im Grunde zu entwerfen, von ein paar Fakten ausgehend. Goethe sagt, ich entferne mein Denken nie weit von der Beobachtung. Ich bleibe immer an der Beobachtung dran. Ich versuche mein Denken sozusagen mit der Beobachtung zugleich zu entwickeln. Und immer mich wieder zu vergewissern an der Anschauung der ganzen Sache. Dann bekomme ich einfach ein viel intensiveres Bild natürlich dadurch auch. Also das Ganze wird viel bildhafter. Darum schreibt er ja auch zum Schluss, also dass das Innere der Natur, ob es nicht im Herzen der Menschen liegt, weniger im Kopf sozusagen. Also es liegt am wenigsten im abstrakten Verstand, der hilft uns in Wahrheit am wenigsten, um diese Dinge überhaupt einmal zu entdecken. Er hilft uns vielleicht, na sogar sicher, am Ende, wenn wir das alles gefunden haben, in ganz klaren Gedanken es auszusprechen. Aber da muss ich erst einmal die wichtigen Punkte eben gefunden haben. Das ist der Punkt. Und das hat Steiner dann eben, als er seine Grundlinie der Erkenntnistheorie Goethes geschrieben hat, herausgearbeitet, dass es genau darum ging bei Goethe, dass er eben sein Denken nicht von der Natur entfernt hat, gerade dadurch, aber sozusagen ja zu etwas kam wie zu einer Wahrnehmung, gerade zu der Gedanken, die sich in der Natur verwirklichen, wenn man das so sagen darf. Das heißt der Gesetzmäßigkeiten. Weil wenn wir vorher gesagt haben, wenn wir über die Natur nachdenken und hoffen, dass dem, was in der Natur draußen entspricht, dann muss etwas Verwandtes in der Natur tätig sein, sonst wird das nicht funktionieren. Natürlich sind es nicht solche abstrakte Gedanken, wie wir sie in unserem Inneren haben. Sie sind in der Natur gestaltende, wirksame Kräfte. Aber die wirken dort und mit denen hat sich Goethe sozusagen in Einklang gesetzt. Und anstatt dass er abstrakte Gedanken entwirft, kommt er eigentlich zu sowas wie zu einer Art Wahrnehmung, zu einer Art Inspiration, wenn Sie wollen, durch diese Gedanken, die in der Natur walten. Und in Wahrheit waltet eine ungeheure Intelligenz in der Natur. Das einfachste Bakterium, was das alles leistet, um zu leben, um sich fortzupflanzen, da ist unendlich viel mehr Weisheit drin, als in unseren ganzen biologisch, chemisch, physikalischen Bibliotheken zusammen drinnen ist. Das ist nicht einmal ein Promille davon, wissen wir noch von dem. Wir kennen sicher wichtige Eckpunkte davon, aber das ist noch lange nicht das Ganze. Wir kennen halt 91 Millionen chemische Verbindungen ungefähr, die sind beschrieben. Es sind sicher 10.000 Mal mehr, die nur in jedem Körper von uns tätig sind und die eine Rolle drinnen spielen, in Wahrheit. Und was wir heute wissen ist, aha, das eine reagiert mit dem anderen so und dann kommt noch was Drittes dazu. Also so eine einfache lineare Kette. Bei uns in jedem einzelnen Organ, in jeder Zelle passieren tausende biochemische Vorgänge gleichzeitig. Und die stören sie nicht gegenseitig, sondern im Gegenteil, sie ergänzen einander gegenseitig, sie tragen sich gegenseitig. Also da steckt eigentlich eine Intelligenz darin, die wir also noch lange nicht fähig sind, mit unserer ganzen Technik irgendwo nachzubauen, nicht einmal annähernd. Also das heißt, etwas unserem Denken Verwandtes wirkt mit Sicherheit in der Natur draußen, ganz stark. Und das entwickelt sich auch weiter, offensichtlich, weil in der Natur hat sich sehr viel verändert von den ersten Anfängen bis zu dem, was wir heute in der Natur haben. Also das heißt, es waltet eine ungeheure Intelligenz in der Natur. Und die Kunst, die Goethe geübt ist das wahrzunehmen in einer gewissen Weise. Nicht es abstrakt Gedanken darüber zu stülpen, von denen man hofft dann, dass sie passen irgendwo. In den Naturwissenschaften ist es ja hauptsächlich so, man hatte großen Erfolg in der Mechanik zum Beispiel, also so Anfang der Neuzeit insbesondere, als dann die Uhren und das auch alles entstanden sind, hat man ungeheure Kenntnisse in der Mechanik sich erworben. Das ging sehr gut, auch darüber nachzudenken, wenn man das alles mathematisch formulieren kann. Jetzt hat man diese Formeln gehabt, diese Denkweise gehabt und die Folge war aber dann, dass man diese Denkweise, diese Methode auf alles darüber gestülpt hat. Das ist das Interessante. Etwa so betreibt man halt Biochemie, so betreibt man Botanik im Grunde mit denselben Gedanken, mit fast denselben Formeln kann man verwenden. Und die Frage ist nur, ob das, was für die Mechanik wunderbar passt und dort wirklich dem Geist der Sache entspricht, ob das den anderen Dingen auch wirklich entspricht oder ob das dort nur einen vielleicht sehr kleinen Teilbereich des Ganzen erfasst. Nämlich im Lebendigen das, was toter Einschluss ist in Wahrheit. Weil Mechanik hat es mit den toten Dingen zu tun. Das heißt, das, was sie nicht verändert, nicht weiterentwickelt, nicht beständig in einem Prozess drinnen ist in Wahrheit, sondern das halt noch fertigen Gesetzmäßigkeiten wie ein Uhrwerk abläuft. Aber das Leben läuft nicht wie ein Uhrwerk ab. Gott sei Dank nicht. Das sind nicht Rädchen, die sich immer weiter drehen, sondern Leben ist auch nicht etwas, was von einer Kraftquelle aus angetrieben wird, wie eine Maschine. Daher ist auch das Bild beim Menschen, Stein hat da oft darauf hingewiesen, dass man sagt, ja, das Herz, das ist die Pumpe, die hält alles in Kreislauf. Und also das heißt, wir sind eigentlich wie eine Maschine und da ist eine Pumpe drin, die tut alles. Das ist ein rein mechanisches Bild. Natürlich haben wir ein Herz und das tut was. Aber in Wahrheit kommt die ganze Kraft viel mehr von der Peripherie. Weiß man in Wahrheit auch. Weil auch das, was den Blutdruck aufrecht erhält, hängt viel mehr damit zusammen, was das ganze Adersystem tut, was das in der Peripherie tut. Das ist alles elastisch. Da gibt es dauernd Druckänderungen drinnen. Das ist nicht nur einfach, das sind nicht nur Plastikschläuche, die da durch den Körper gehen und da drin ist irgendein Pumpwerk. Das ist ein viel zu einseitiges Bild. Sondern die Veränderungen in der ganzen Peripherie wirken mit. Also das ist für das Leben das Charakteristische, dass immer das Ganze mitwirkt, bei jeder Einzelheit und rückwirkt auf die Einzelheit. Also wieder dieses ganzheitliche Prinzip. Mittlerweile fängt man ja an, das ein bisschen zu entdecken wieder zu entdecken, dass man merkt, das ist nicht alles nur so maschinell zu denken. Das war so im 17., 18. Jahrhundert besonders stark, also Descartes hat dann schon dem Tiere erklärt, wie Maschinen im Grunde vor Menschen nicht einmal zurückgescheut. Dann ist der Lametrie gekommen, hat sein berühmtes Buch geschrieben, L'homme machine. Na, dann ist der Mensch auch nicht mehr im Grunde zur Maschinerie. Und nun ist man eben dann drauf gekommen, ja, aber alles, das unser ganzes Innenleben, lässt sich nicht wirklich erklären. Also ich meine jetzt unser seelisches Innenleben, nicht das mechanische Innenleben sozusagen. Das ist alles rätselhaft. Ist dann im 19. Jahrhundert dazu gekommen, dass man gesagt hat, naja, es gibt feste Erkenntnisgrenzen, das kann man halt einfach nicht verstehen. Punkt. Aus. Gab es den berühmten Physiologen, Emile Dubois-Raymond, der hat gesagt, ignorabimus, also wir werden nicht wissen. Weil es ist völlig unerklärbar, warum Atome, die da herumkugeln, warum denen das nicht gleichgültig sein soll, ob was rot oder grün oder sonst wie ist, das kann man nicht verstehen. Ende. Und im 20. Jahrhundert hat man dann gesagt, gut, das Bewusstsein können wir eh nicht erfassen, also gibt es das eigentlich im Grunde gar nicht. Dort stehen wir im Wesentlichen.
Der Arthur Schnitzler hat geschrieben, das weite Land.
Ja, ja, genau, genau, richtig. Ja, also Steiner war einer derer, die eben da auf Goethes Linie aber weitergegangen sind und er sagt, ich möchte aber jetzt das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Kosmos führen. Das heißt, das, was ich an Innenerlebnissen habe, auch im Denken von mir aus, das möchte ich in Beziehung setzen zu dem Geistigen, zu der Intelligenz, die da draußen waltet. Und ich sage, das muss irgendwie möglich sein. Goethe war dem auf der Spur irgendwo, aber das ist ein Anfang, den Weg kann man weitergehen. Und bei Steiner war es so, dass er sich vor allem dann mit dem Denken sehr intensiv beschäftigt hat und gesagt hat, im Denken liegt eben auch noch mehr drinnen als bloß dieses abstrakte Denken. Dieses Denken kann viel beweglicher, das heißt lebendiger werden, es kann bildhafter werden und es kommt dann eben an das heran, was Goethe in einem Einzelfall mit der Urpflanze gelungen ist. Man kann herankommen, sozusagen die Ideen, wenn Sie das jetzt so nennen wollen, das heißt die Intelligenz, die in der Natur waltet, bis zu einem gewissen Grad auch wahrzunehmen. Nicht bloß auszuklügeln darüber, sondern sie wahrzunehmen. Das heißt, ich dringe in den, sagen wir mal, geistigen in das geistige Innere der Natur ein damit. Das ist der Weg, den man sich verschrieben hat und aus dem auch letztlich dann das herausgegangen ist, was er die Anthroposophie genannt hat. Also seine Art von Geisteswissenschaft. Er nennt es auch Geisteswissenschaft und will es bewusst also als Ergänzung zu den Naturwissenschaften hinstellen. Niemals als Ablehnung, weil natürlich die haben in einem Teil sehr recht und das ist sehr nützlich, aber das lässt sich alles geistig vertiefen. Und das ist das Spannende, gerade wenn man sich mit Anthroposophie beschäftigt, dass man dann so viele Erkenntnisse, die es auch in den Naturwissenschaften gibt, noch weiter verfolgen kann, noch was anderes dahinter finden kann. Also sozusagen von der äußeren Schale auch ins Innere hineinkommt. Das hat Steiner angestrebt. Also dieser Satz, dass Anthroposophie will das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Kosmos führen, das ist so eine Definition, was könnte man sagen, eine Charakterisierung der Anthroposophie, eine der vielen, die Steiner gegeben hat. Er hat auch immer daher gesagt, man muss die Dinge charakterisieren, nicht definieren. Wenn ich sie definiere, mache ich sie eigentlich tot. Das sage ich in einem kurzen, abstrakten Satz, so und so ist es und das war es dann, die Geschichte. Damit ist es fertig. Damit habe ich aber eigentlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt erfasst und halte im Grunde den Denkprozess auf dann. Weil ich habe es ja eh schon. Und das ist heute so oft, es fällt ein Stichwort nur und dann kommt wie aus der Pistole geschossen, zack, 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 wissen wir schon, aha, und damit ist es abgehakt. Dabei gibt es da an allen Ecken und Enden so vieles noch zu entdecken, eben in unserer Beziehung zum ganzen Kosmos. Die Naturforschung selber ist aber mittlerweile auch schon darauf gekommen, dass dieses einseitig mechanistische Bild, dass das nicht so gut funktioniert. Also auch etwa zur Zeit, als Steiner begonnen hat, seine Anthroposophie zu entwickeln, so ab 1900 herum, haben die Physiker die Quantentheorie entwickelt, ich habe darüber schon öfter gesprochen, und da ist man dann letztlich auch darauf gekommen, dass es nicht so einfach ist, die Welt zu beschreiben, als wäre sie aus lauter kleinen Dingen zusammengesetzt, die halt mehr oder minder unabhängig voneinander sind, die halt zusammenstoßen, irgendwie etwas tun. Dieses Bild ist weg eigentlich. Erstens gibt es die kleinen Dinge nicht mehr, das sind Quantenereignisse, Ereignisse nennt man sie heute, weil man gar nicht sagen kann, dass die immer da sind. Das erscheint halt irgendwie. Und vor allem sind sie mit dem Ganzen des Kosmos in Verbindung. Ich kann sie nicht, die Welt nicht in Einzelheiten trennen, jedenfalls nicht vollständig. Es gibt natürlich Erscheinungen, die so ein bisschen dann so im engeren Bereich nur eine große Bedeutung haben, aber trotzdem im Grunde alles, was hier passiert, erschüttert den ganzen Kosmos und umgekehrt. Und zwar unmittelbar. Da muss nicht irgendein Signal von wo, von den Sternen zu uns kommen, sondern es reagiert als ein Ganzes. Ist uns mit unserem Gegenstandsbewusstsein so schwer nachzuvollziehen. Also wir denken, ja gut, da muss ja irgendeine Wirkung von dort herkommen. Es kommt keine Wirkung von dort, es wirkt als Ganzes, unmittelbar. Es reagiert immer das Ganze. Sicher sind da die Wirkungen stärker, das ist schon klar, aber trotzdem spielt der Rest mit. Daher kann man nie aus dem umgrenzten, lokal fassbaren mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was herauskommen wird, weil das Ganze mitspielt. Daher, in der Quantentheorie gibt es nur Wahrscheinlichkeitsaussagen. Ich kann nur sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, mit einer gewissen sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird das und das passieren. Aber es ist auch möglich, wenn vielleicht auch nur mit 1 Promille Wahrscheinlichkeit, dass ganz was anderes passiert. Weil eben das Ganze mitwirkt. Und das überschauen wir gar nicht. Das geht in unsere Rechnung gar nicht ein. Das, also mit der Methode des Berechnens auf unsere Art funktioniert das eben einfach nicht. Ja, richtig. Richtig. Und daher ist gerade also bei den Physikern das alte materialistische Bild, also wo man sich alles aus kleinen materiellen Dingen zusammengesetzt denkt und das war's, ist dort am frühesten verschwunden. Die wissen, dass es nicht so ist. Bei den darauf aufbauenden Wissenschaften hat sich das noch sehr, sehr viel weniger herumgesprochen. Da sagt man, ja, ich weiß eh, da gibt es irgendwas und habe ich schon gehört davon, aber für die Praxis stellt man sich trotzdem ganz klassisch materialistisch vor, weil das ist handfest, damit kann ich was anfangen. Und
wieso investiert man dann so viel darin, in diese Teilchen und In Zern zum Beispiel, ne?
Das ist eine sehr gute Frage. Das hat natürlich nicht nur wissenschaftliche Interessen, muss man mal das Erste sagen. Es hat einmal sehr große militärische Interessen, weil um diese ganzen Dinge zu bauen, so viele Erfindungen anfallen, die man dann für alles Mögliche verwenden kann. Das ist einmal ein Hauptding. Also man darf nicht glauben, da geht es jetzt nur um hehre Wissenschaft, die zweckfrei ergründen will, wie die Welt im Innersten zusammenhängt, sondern da sind also massive andere Interessen. Und mit den militärischen Interessen sind finanzielle Interessen verbunden, weil da fließt unheimlich viel Geld.
Energieversorgungsinteressen genauso.
Auch, ja. Ja, natürlich. Natürlich auch, ja.
Natürlich. Das Internet war der Abfall
davon. Internet war einer der Nebenprodukte davon. Ja, Internet ist am CERN entstanden. Ich meine, ist nicht jetzt alles schlecht davon. Ich meine, das gehört halt offensichtlich zu unserer Zeit. Ich meine, Steiner sagt irgendwann einmal in seinen sogenannten anthroposophischen Leitsätzen, wo er so ein bisschen die Zeit da charakterisiert. Wir gehen eigentlich in eine fast untersinnliche Welt hinein mit der Technik. Untersinnlichkeit, das alles mit der Elektronik, mit diesen Dingen, die kann man ja auch nicht mehr sehen, in Wahrheit richtig. Also wenn ich Mechanik mache, das kann ich nur mit Händen greifen und mit Augen sehen irgendwo. Wenn ich mit den Atomen, da wird schon sehr... Ding, man darf ja nicht täuschen, die Bilder, die in den Büchern dann so drinnen sind, so sind die Dinge ja nicht wirklich. Das sind Verbildlichungen, die wir haben. Das ist also unsere moderne Mythologie. Ich meine, so wie sich die Griechen heute den Zeus oder so irgendwie vorgestellt haben, so stellt man sich halt heute die Atome als Kugeln oder so vor. Aber so ist es ja nicht. Das sind Dinge, die wir eigentlich sinnlich gar nicht fassen können. Von denen wir höchstens irgendwelche Messimpulse bekommen und nach denen konstruieren wir uns dann das Bild. Aber das existiert nirgends. Selbst dann nicht, wenn man sagt, ja, es gibt aber Kraftmikroskope, mit denen kann man sogar Atome sehen. In Wahrheit misst er nichts anderes als die Stromdichte, die dort ist. Und aus dem machen wir dann das Bild, sagen, bei 95% Stromdichte machen wir halt jetzt den Kugelradius, weil das entspricht etwa dem Atomradius, den wir kennen. So, und das bilde ich jetzt ab, kann ich alles machen. Und dann sagt man, ich habe durch Mikroskop das Kugel gesehen. Aber in Wahrheit haben wir gar nichts gesehen. Es sind also Kräfte, die uns sinnlich gar nicht zugänglich sind, weil Elektrizität sehen wir nicht.
Was viele Wissenschaftler einfach vergessen haben, dass auch die Naturwissenschaften auf Wahrnehmung beruht.
Ja, ja, ja.
Folgeschritte waren, die zu den modernen Stand
so ist es, ja. Es wird halt immer mehr ausgeblendet. Gerade in der heutigen Zeit, weil ich bin ja selber im quantenmechanischen Gebiet tätig, ne, was tue ich, sitze den ganzen Tag hinter dem Computer. Also ich sehe eigentlich gar nichts anderes als Zahlenkolonnen oder solche Sachen. Mit dem hat man es zu tun. Und aus dem entwickelt man Modelle und so weiter.
Aber es geht ja um die Zuordnung der Zahlenmodelle.
Es geht um die Zuordnung, aber das ist die Schwierigkeit, wenn man dann die Phänomene eigentlich gar nicht mehr kennt. Das ist das Problem. Dann kommt man nämlich sehr leicht zu Missdeutungen irgendwo. Weil dann entwirft man einfach auf Basis dessen, was ja alles brauchbar von mir aus ist, aber entwirft man dann gleich ein ganzes Weltbild, das aber mit der Wirklichkeit dann nicht viel zu tun hat. Das sind dann die großen Illusionen in Wahrheit. Also, wenn man heute sich ein bisschen hochmütiger vorstellt, naja, die alten Mythologien, was sich die Leute zusammenspintisiert haben und was die Götter überall hineingedacht haben und welche Bilder sie gemacht haben. Unsere Bilder, die wir uns heute machen, sind nicht weniger illusorisch, in Wahrheit. Und natürlich, wir können was damit anfangen, trotzdem, die Technik funktioniert. Aber damals hat es genauso funktioniert mit der Mythologie. Das ganze Leben in der antiken Welt hat mit dem wunderbar funktioniert und hat auf dem sich aufgebaut. Also da brauchen wir uns gar nicht lustig machen darüber. Das hat funktioniert.
Ja, wobei war der Demokrit und der Euklid, der haben ja schon das kleinste Teilchen.
Die haben schon mit dem begonnen, das waren Vorläufer. Sogar in Indien hat es auch angegeben, sogar wahrscheinlich ein bisschen früher als der Demokrit, der hieß Kanada, nicht Kanada, aber Kanada hieß der. Kanada heißt nämlich so viel wie kleines Körnchen, so hat er sich dann genannt. Der ist irgendwo als Bub draufgekommen, die Mönche, wenn sie auf die Pilgerreise gehen, verlieren immer ihre Reiskörnchen. Und der hat immer die Reiskörnchen aufgesammelt und war ganz fasziniert von den Reiskörnchen und hat gedacht, wie wichtig das ist. Und wenn ich die alle einsammle, immer mehr, wie viele Menschen kann ich davon ernähren? Also die ganze Welt gründet sich eigentlich auf die Reiskörnchen im Grunde. Und so ist er dann darauf gekommen, also hat die Idee entworfen, also alles besteht aus so kleinen Dingen irgendwo. Aber er ist noch einen Schritt weiter gegangen. Aber am Schluss sind keine Dinge, sondern ist es nur mehr ein Punkt. Und der Punkt ist eben gar nichts mehr wirklich räumlich oder gegenständlich fassbar, sondern etwas eigentlich nur mehr geistig fassbar ist. Und erst wenn ich dann zwei oder drei so Punkte habe, dann kommt auch räumliche Ausdehnung. Also er ist sogar noch einen Schritt näher gekommen dem, was heute auch die Naturwissenschaft im Grunde sagt, wenn sie von den Elementarteilchen spricht, weil die wirklich elementaren Teilchen, das ist aber jetzt sehr, sehr entfernt zu nehmen, nur mehr der Begriff, weil es sind eben keine Körperchen mehr, die sind punktförmig, ausdehnungslos, punktförmig, sie sind eigentlich also punktförmige Ereignisse. Das heißt, ich kann nichts anderes mehr als feststellen, messen, da an dem Punkt blitzt was auf sozusagen und das war's.
Ist das nicht die vierte Dimension?
Da kommt auch die vierte Dimension hinein, wobei Zeit und Raum laut Einstein bis zu einem gewissen Grad austauschbar sind, also es können Raumkoordinaten in Zeitkoordinaten übergehen und solche Sachen. Also da ist viel gerade um 1900 passiert, weil Relativitätstheorie 1905, die spezielle Relativitätstheorie einmal, und dann ging es noch weiter. Also ist einerseits toll, weil damit die Naturwissenschaft in einen Bereich gekommen ist, wo sie sich vom Sinnlichen gelöst hat in einer gewissen Weise und festgestellt hat, das Denken verlässt mich aber dort nicht. Ich kann auch über Sinnliche hinausdenken. Ist doch eigentlich auch was Interessantes. Also ich kann denken mit dem Begriff der Unendlichkeit, ich kann denken mit mehrdimensionalen Räumen. Das ist schon im 19. Jahrhundert aufgekommen, dass man nicht nur unseren normalen dreidimensionalen Raum, den man sich vorstellen kann, dass man nicht nur mit dem rechnen kann und arbeiten kann, sondern ich kann mir mehrdimensionale Räume vorstellen, vier, fünf, sechsdimensionale, ja, unendlich dimensionale Räume. Mit dem rechnet man Standardmäßigkeit. Unendlich dimensionale Räume, vorstellen kann man nichts mehr. Aber das Denken verlässt mich nicht. Also das Denken ist ein Weg, wo ich auch über das sinnlich Wahrnehmbare hinauskommen kann. War für Steiner auch sehr interessant. Ihn hat Mathematik auch gerade ganz besonders interessiert. Also im Gegensatz zu Goethe, der da sehr zurückhaltend war und sagt, Mathematik ist nicht so ganz meins. Ich achte das natürlich und achte vor allem die Präzision, aber ansonsten verschont es mich damit. Was bei Steiner eigentlich ganz anders. Er hat große Schwierigkeiten gehabt, den Weg Goethes in der sinnlichen Anschauung nachzuvollziehen. Da hat er sich sehr anstrengen müssen. Also bis er so die sinnlichen Eindrücke wirklich so konkret fassen konnte, also das hat eigentlich bis in mein 36. Lebensjahr gedauert, dass ich die so richtig fassen kann. Aber dafür hat er sehr stark innen das Gedankenleben erlebt. Aber eben nicht abstrakt, sondern in seiner Lebendigkeit. Gerade an der Mathematik, dem Begriff der Unendlichkeit, überhaupt in der Geometrie, die verschiedenen Dinge, wie das zustande kommt, das ist inneres Erlebnis und ihn hat fasziniert die Gewissheit, die damit verbunden ist mit der Mathematik. Wenn ich mir mathematisch einen Kreis denke und die Gesetzmäßigkeiten erforsche, dann kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, so ist es. Ob der in der Natur so vorkommt oder nicht, ist ein anderes Kapitel, aber geistig erfasst komme ich zu einer absoluten Sicherheit. Und er hat gesagt, das suche ich eigentlich. Wenn ich das Geistige suche, auch in der Natur draußen, möchte ich zu dieser Sicherheit auch kommen. Ich möchte nicht irgendwelche Fantasien über die Natur entwickeln, die sehr vage sind und wo ich nicht weiß, stimmt es oder stimmt es nicht, sondern ich möchte ja wirklich einen trittsicheren Weg gehen. Und daher war sein Leitmotiv, also sich an der Mathematik durchaus zu orientieren. Und Steiner war ausgezeichneter Mathematiker auch. Also Sie dürfen nicht denken, wenn man sagt, sich jetzt ins Innere vertiefen und da versuchen, in den Kern der Welt hineinzukommen, dass es da getan ist mit ein bisschen Gefühlsduselei und so, ja, Natur und schön und geistig und Ding und mit so ein paar verwaschenen Begriffen irgendwo zu arbeiten, sondern die Kunst ist, es zur Präzision zu führen. Und da muss man sehr, sehr wachsam sein, sehr, sehr, sehr wach sein. Also Bewusstsein entwickeln. Steiner sagt einmal, wir leben heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Das wäre unsere Aufgabe, das heute wirklich zu entwickeln. Und dieses Bewusstsein, das wir heute entwickeln können, hängt stark eben mit dem auch zusammen, dass wir erleben, gerade diese Subjekt-Objekt-Erinnerung. Gerade weil wir die so stark erleben, sind wir so bewusst geworden. Wir müssen noch viel bewusster werden, aber im Vergleich zu früheren Zeiten sind wir schon viel bewusster geworden. Also wenn man nur ein paar Jahrhunderte zurückgeht, war so im Durchschnitt der Mensch noch sehr viel traumverlorener, sehr viel weniger wach als wir heute. Das heißt, was er innerlich erlebt, was äußerlich passiert, verwischt sich dadurch aber auch immer mehr. Er kann es noch nicht sehr klar trennen, kann sich noch nicht so klar als ich der Welt gegenüberstellen. Das haben wir gewonnen, nämlich durch diese Subjekt-Objekt-Spaltung. Dass wir ganz klar sagen, das bin ich und das ist die Welt. Ich sehe zwar nur von außen, aber die ist was anderes als ich. Und damit fasse ich mich als zumindest als etwas Eigenes. Wenn das immer so verwischt und die Gefühle, die sich in mir entzünden, gleich mit dem zusammenhängen, was draußen ist. Wenn das Wetter schlecht ist, bin ich halt auch schlecht gelaunt und ich kann das gar nicht steuern irgendwo. Wie das selbst heute noch bei manchen Naturvölkern der Fall ist. Also da geht man dann besser aus dem Weg, wenn schlecht Wetter ist, weil da sind sie halt schlecht gelaunt. Das hat die Menschheit erst lernen müssen, sich zu trennen. Der Preis war halt, dass man mit dem drinnen zwar dann sagen, ich, aber das hat plötzlich in der Welt keinen Platz mehr. Das schwebt so irgendwo in der Luft und erscheint uns dann auf der anderen Seite wieder illusorisch. Also es ist paradox eigentlich. Gerade das Zeitalter, in dem wir zum Ich so wirklich erwacht sind, erkennen wir es zugleich in seiner Wirklichkeit nicht. Weil sagen wir, das ist alles subjektiv und gibt ja viele in der Psychologie oder so, wird vielfach das Ich geleugnet. Das gibt es gar nicht. Es ist ein Begriff irgendwo.
Naja, aber Sigmund Freud hat schon von Ich und von Ich.
Ja, schon. Aber in der modernen Psychologie geht es immer mehr dorthin, dass man sagt, das kann man eigentlich nicht wirklich fassen. Das ist auch nur ein Begriff für einen bestimmten Vorstellungskomplex oder sonst was. Aber so wie wir uns das vorstellen, existiert das eigentlich gar nicht. Das geht immer weiter. Das am Anfang 20. Jahrhundert, das war noch Gold fast. Also es geht immer mehr verloren. Das ist ein interessanter Aspekt. Steiner sagt was Interessantes jetzt. Er sagt, ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir uns als Subjekt den Objekten gegenübergestellt fühlen? Das hat was mit unserem Denken zu tun. Nämlich durch unser Denken stellen wir das fest. Ich bin, was anderes als das da draußen. Ist beim kleinen Kind kann ein großes Erlebnis sein, das erste Mal zu entdecken, ich bin ein Ich. Es gibt viele Menschen, die sich daran genau erinnern können, wo das zum ersten Mal der Fall war, wie sie das erlebt haben. Dass ich bin was anderes. Oh, Mama, Papa, die stehen da alle herum und da ist der Kamin hinten und dunkel ist, aber ich bin das alles nicht, ich bin was anderes. Eigentlich ein großartiges Erlebnis. Da fängt erstmals das Denken an, so zu wirken, dass wir uns trennen können davon. Hat begonnen, so bei den ersten Menschen in der griechischen Zeit schon, aber noch sehr, sehr, sehr vage, vorher eigentlich noch kaum. Vorher noch kaum. Da hat man sich viel mehr eins gefühlt, auch nicht als einzelner Mensch, sondern ich gehöre zu der Sippe, zu der Familie, mit der bin ich eins. Und,
Wüstenvölker.
Wüstenvölker ganz, ganz stark. Daher Prinzip der Blutrache, irgendwer tut mein Bruder was, na, dann tue ich irgendeinen anderen von dem anderen Stamm halt köpfen oder sonst was. Ganz egal, weil die sind eh alle eins. Ist ja wurscht, ob der Einzelne was getan hat oder nicht. Ist ja ganz egal, weil was der Einzelne zählt, gar nichts. Ich meine, heute kann man es schon auch öfters erleben, braucht man in ein Fußballstadion gehen, wenn die Massen schreien, ist auch mehr Masse, als dass es Individualität ist. Oder wenn irgendwo Panik ausbricht.
Das ist ein Bündel der Individualität.
Ja, genau, genau. Ja, ist es eh irgendwo. Sicher, hinter einer ganzen Gruppe steht in einer gewissen Weise, weil jede Gruppe ihre Eigenheit und ihre ganz Charakteristik hat, steht sowas wie ein Über-Ich im Grunde da drinnen sogar. Also, Steiner sagt sogar mal dann, dass ja, es gibt sowas wie einen Gruppengeist. Ja, klar, sicher gibt es den in einer gewissen Weise.
Logo als Über-Ich.
Ja. Ja, irgendwie so auch. Aber eben dieses sich als Einzelner zu fühlen, also erst wenn das Denken wirklich klar erwacht, dann können wir das tun. Und dann sagt Steiner was Interessantes. So, jetzt stellen wir also fest, Subjekt und Objekt. Wer stellt das fest? Das Denken stellt das fest. Erst das Denken stellt das fest. Dann darf ich aber niemals sagen, das Denken sei eine subjektive Tätigkeit. Weil erst das Denken stellt das fest, dass diese Trennung da ist. Also das heißt, das Denken steht eigentlich über den beiden. Durch das Denken klamüsere ich das erst so auseinander, dass da das Subjekt dem Objekt gegenübersteht. Und daher sagt er, ich muss mich intensiver mit dem Denken beschäftigen. Wenn ich mich da hineinversetze und versuche, das Denken nicht nur zu tun, wie ich das halt normalerweise tue, sondern wenn ich lerne, das Denken zu beobachten in seiner Tätigkeit, das heißt sozusagen zuzuschauen, was da passiert, wenn ich denke, dann komme ich vielleicht einen Schritt weiter. Dann komme ich nämlich hin zu diesen Gesetzmäßigkeiten, die ich einmal in meinem Denken finde, die aber vielleicht auch verwandt sind mit dem Denken, das in der Natur stattfindet, wenn man so will. Das heißt, er versucht also der Realität des Denkens näher zu kommen. Weil tatsächlich ist es so, dass wenn wir normalerweise abstrakt denken, haben wir noch gar nicht die Wirklichkeit des Denkens, da haben wir im Grunde nur ein Spiegelbild davon. Steiner hat dann immer so oft gesagt, da gab es den Philosophen Descartes, der den berühmten Satz ausgesprochen hat, ich denke, also bin ich. Der gar nicht in Wahrheit von ihm ist, weil das hat schon Jahrhunderte vorher der Augustinus praktisch gleich formuliert und mit dem hat sich der Descartes beschäftigt. Macht aber nichts. Aber jedenfalls hat der Steiner gesagt, eigentlich hätte er sagen müssen, ich denke, also bin ich nicht. Das wäre gescheiter gewesen, weil in dem, was ich mir so normal denke, in meinen abstrakten Gedanken, habe ich sicher kein Bild von meiner eigenen Realität, sondern das ist abstraktes Gespinst. Das ist also wirklich ein ganz dünnes Gewebe, nur da habe ich mich in meiner Realität noch nicht. Also ich muss einfach wacher werden und mein eigenes Denken beobachten lernen. Und dann, erst wenn ich da zu einem nicht so abstrakten, sondern zu einem lebendigen Bild dieses Denkens komme, dann komme ich vielleicht an die Wirklichkeit des Denkens heran und wie das mit meinem wirklichen Ich zusammenhängt. Dann erkenne ich erst mein Ich. Und als junger Student hat er dann einmal an einen Freund geschrieben, also gestern Nacht ist mir endlich aufgegangen, wie das ist, wovon auch der Philosoph Schelling schon geschrieben hat, wenn man in das innerste, verhangenste eigene hineinschauen kann, dann erlebt man sich selbst als geistige Individualität in seiner Realität, in seiner vollen Wirklichkeit. Und gestern Nacht habe ich das erlebt, ich war zwar bis 4 in der Früh auf, aber was ist eine durchwachte Nacht gegen ein solches Erlebnis? Als ganz junger Student schreibt er das. Und von dem geht er jetzt aus und sagt, wenn ich jetzt also diese Wirklichkeit, diese geistige Wirklichkeit erlebe, dann beginne ich sie auch da draußen zu erleben. Dann beginne ich sowas eigentlich auch zu erleben hinter dem beispielsweise, was Goethe als Urpflanze beschreibt. Da ist auch im Grunde in Wahrheit ja eine geistige Wesenheit dahinter. Das heißt, etwas, was schöpferisch tätig ist, was geistig produktiv ist, immer wieder neue Formen schafft, hervorbringt, das ist nämlich eigentlich eine schöpferische Tätigkeit. Und genau das macht sozusagen diese Urpflanze. Und wenn ich mich in die vertiefe, dann habe ich nicht bloß so wie Goethe nur dieses Bild der Urpflanze, sondern dann begegne ich eigentlich einem geistigen Wesen, das dahinter steckt. Das ist was Spannendes, ist etwas, was natürlich die Menschen in alter Zeit auf viel unbewusster Weise auch erlebt haben. Da haben sie ihre Mythologien und so weiter geschaffen und haben halt von den Göttern und dergleichen gesprochen. Aber da war es ein noch sehr traumartiges Erlebnis. Steiner versucht jetzt dem mit unserem modernen wachen Bewusstsein nahe zu kommen und sozusagen mit dem, möchte sagen, fast in ein Geistgespräch mit diesem Wesen zu kommen, das heißt mit dieser Urpflanze zum Beispiel. Fällt jetzt uns heutigen mitteleuropäischen westlichen Menschen wahnsinnig schwer, weil wir eben ganz in diese Abstraktion hineingegangen sind und im Grunde zunächst einmal nur dieses abstrakte, unwirkliche Bild kennen. Und uns wahnsinnig schwer tun, an diese Realität heranzukommen. Und erleben kann man es, ich glaube, da kann man Steiner durchaus folgen, nur wenn man zuerst einmal die Realität der eigenen Individualität, nämlich von der geistigen Seite her, wirklich erlebt. Nicht bloß, aha, der Steiner hat gesagt und hat das so und so beschrieben, aha, das ist philosophisch interessant, jetzt weiß ich was darüber. Das ist noch kein Erleben. Das ist noch weit weg. Sondern da muss ich halt einfach wirklich meine Konzentrationsfähigkeit, meine Wahrnehmungsfähigkeit, die ich zuerst an der äußeren Welt geschult habe, jetzt aufs Innere wenden. Und dort genauso unbefangen, genauso, ja, ich möchte sagen, objektiv in das eigene hineinschauen können. Dann verwischen Sie nämlich schon wieder die Begriffe, was ist subjektiv, was ist objektiv. Wir empfinden nämlich unser Inneres deswegen als subjektiv, das heißt, da ist so irgendwie dünn verschwimmend und halt nicht wirklich und nicht real, weil uns aufgrund der Nähe zu uns selbst der klare Blick fehlt. Zu den äußeren Dingen haben wir, das kann ich genau beschreiben, aha, so. Wenn ich mein eigenes Ich anschaue, erstens bewegt sich das dauernd, das ist wahnsinnig schwer zu fassen, weil das ist halt leider Gottes kein toter Gegenstand, wo ich sagen kann, so lang, so breit, so hoch, sondern das ist ununterbrochen in Tätigkeit, das besteht eigentlich nur aus Tätigkeit, schon von dem her verschwimmt es mir dauernd vor Augen, ein sinnliches Bild davon habe ich auch keins. Ja, jetzt fallen mir noch ein paar seelische Erlebnisse ein, was habe ich gelernt, wo bin ich geboren und Dinge, aber das ist alles noch nicht das Ich. Das ist, hängt vielleicht irgendwie zusammen und das Ich hat einen Einfluss darauf, aber es ist noch nicht das Ich. Also was bleibt über? Naja, ich habe ein Ich. Und dann ist es im Grunde schon aus. Also da tiefer hineinzukommen, die Wachheit zu haben, das wirklich zu beobachten. Und zwar zu beobachten bei seiner Tätigkeit. Und Ausgangspunkt dafür ist einmal die Gedankentätigkeit, aber eben die lebendige Gedankentätigkeit.
Darf ich dazu was einbringen?
Bitte.
Und zwar, so wie Sie das gesagt haben, die Materie ist objektiv.
Ja.
Und die Sinne des Menschen, die sind subjektiv.
Ja.
Weil jeder empfindet das immer etwas
anders. Richtig, ja. Jetzt ist nur die nächste Frage noch, wie objektiv ist das Bild, das wir uns von der Materie machen? Nämlich, man muss sich nur mal denken, hätten wir andere Sinne?
Mit Materie können wir berechnen, das können wir alles berechnen.
Da kann man sehr viel berechnen, richtig. Das heißt, da kommen wir aber letztlich auf die Gesetzmäßigkeiten, die dahinter sind, in Wahrheit.
Mathematik beruht ja auch auf Wahrnehmung, wie sind Sie uns sonst draufgekommen?
Auf
Wahrnehmungen, weil die Mathematik Axiome. Ist ja so, dass sogar mathematisch was erwiesen ist, was man da gar nicht wahrgenommen hat.
Ja,
auch das, aber es ist was ganz Richtiges, das sagt Steiner übrigens auch interessanterweise. Wie kommen wir zum Beispiel auf die Geometrie, auf die geometrischen Gesetzmäßigkeiten? Primär mal, weil wir es mit unserem ganzen Körper die ganze Zeit ausführen. Wir machen nämlich dauernd alle möglichen Bewegungen, Kreisbewegungen, sonstige Bewegungen, die machen wir. Und aus dem, weil wir eigentlich dauernd diese Gesetzmäßigkeit in uns haben, wir merken nur dann nicht, dass wir daraus die geometrischen Gesetzmäßigkeiten, dass wir dadurch draufkommen. Also aus unseren Erfahrungen mit der Welt. Und aus all diesen Erfahrungen und den Sinneseindrücken, die kommen, bauen wir uns dann in Wahrheit aktiv ein Bild der Welt. Es ist nämlich ja gar nicht wahr, dass jeder Mensch die Welt genau gleich sieht. Nicht nur bezüglich der Farben, sondern bezüglich aller Details. Also manche Menschen nehmen Dinge wahr, die ein anderer verschlauft einfach, weil sie nicht interessieren oder weil kein Zugang dazu. Empfindungen kommen dazu. Also
Einstellungen kommen dazu, Bildung kommt dazu.
Es ist ein ganz, ganz aktiver Prozess. Also das heißt, auch auf der Ebene ist diese Trennung subjektiv, objektiv wahnsinnig schwer. Zu sagen, wo mache ich den Schnitt? Was trage ich dazu bei? Was trägt die Welt dazu bei? Und andererseits, was muss ich überhaupt tun, um das zu ergreifen, was mir die Welt entgegenbringt, um mir erst ein Bild daraus zu machen?
Aber das ist doch alles eine Frage des Augenblicks.
Ja, absolut. In jedem Augenblick müssen wir das erfassen irgendwo. Da gibt es also wahnsinnige Unterschiede. Man kennt ja so kuriose Sachen wie, es gibt sowas wie seelische Blindheit zum Beispiel. Es gibt Menschen, die haben gesunde Sinne, gesunde Augen, alles durch irgendeinen Schockzustand oder was erblinden sie, weil sie sozusagen psychologisch gesehen die Welt nicht sehen wollen, weil sie sie als zu verletzend oder sonst was zu empfinden. Dann sind sie stockblind und das ist unheimlich schwer zu heilen. Mit Psychotherapie und solchen Sachen, weil organisch fehlt dem überhaupt nichts, null. Es gibt auch so Sachen wie Teilblindheit. Weiß ich nicht, ein Kind ist von einem Hund gebissen worden, weiß Gott was, und es sieht keine Hunde mehr. Man kann sich das nicht vorstellen, man geht auf der Straße und da kommt einer mit drei Hunden und das Kind sieht alles, nur die Hunde nicht. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Aber es geht uns allen genauso. Wir sehen so und so viele Dinge nicht, die da sind und die der Nachbarmensch vielleicht wahrnimmt und die trotzdem da sind. Also das heißt, wir müssen uns von allem in Wahrheit ein Bild erst aufbauen. Ohne dem kommen wir gar nicht an die Welt heran. Also das heißt zu sagen, naja, also die Welt ist objektiv so, wie ich die jetzt da sehe. Das ist in Wahrheit Chimäre. Wir müssen uns immer ein Bild aufbauen, aktiv.
Das ist aber, wenn ich einen Raum öffne in meiner geistigen Welt, sehe ich in der realen Welt auch mehr.
Ja, absolut. 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 Darum ist das eine Fähigkeit, die man schulen kann. Auf das wollte ja Goethe auch schon hinaus, dass er sagt, wenn ich diese Wahrnehmungsfähigkeit, die Aufmerksamkeit schule mit der Zeit, sehe ich mit der Zeit immer mehr. Sehe ich immer mehr. Bis ich schließlich sogar dahinter sehe, die Urpflanze sehe, die als Gesetzmäßigkeit dahinter wirkt und die dann nicht mehr als äußeren Messungen oder so abstrahieren muss, sondern die wirklich unmittelbar erlebe dann. Weil mein Inneres so geschult ist dann. Das heißt, an dieser Wahrnehmung geschult ist. Und Steiner dreht das jetzt um und sagt, ich kann aber diese Beobachtungsfähigkeit auch nach innen wenden. Und jetzt die eigene Ich-Tätigkeit einmal beobachten, und er geht ganz bewusst vom Denken auf, weil er sagt, da bin ich am wachsten dabei. Wenn ich das auf die Gefühlswelt richte, da wird es schon viel schwammiger irgendwo, nicht? Weil unsere Gefühle, die sind schon viel, viel schwerer klar zu fassen. Aber Gedanken kann ich wenigstens klar fassen, also muss ich von dem ausgehen. Aber ich muss sie lebendig werden lassen, ich muss sie leben lassen in mir und einmal einfach beobachten, was die da tun, wenn sie in mir leben. Aus dem kommt er dann zu sehr interessanten Erkenntnissen. Also einerseits zu der Erkenntnis, hinter der Urpflanze steckt im Wesentlichen auch ein geistiges Wesen, nennen wir es heute jetzt einmal so, dass das tut. Also das heißt auch eine Quelle von Gestaltungsgedanken, die halt die Pflanzen hervorbringen. Sonst braucht man gar nichts hineingeheimnissen. Aber er geht auch weiter dann und wenn ich jetzt dieses Denken habe, dieses bildhafte Denken, dieses gestaltende Denken habe, dann merke ich nämlich als erstes auch oder als nächstes auch, dass mein Denken ganz gewisse Charakteristik, gewisse Eigenschaften eben auch hat. Ich lerne mich als Individualität zu erkennen. Ich lerne aber dann auch zu erkennen, dass oftmals Gedanken mir durch den Kopf gehen, die eine andere Charakteristik haben. Das heißt, ich lerne erkennen, in meinem Denken leben nicht immer nur meine eigenen Gedanken. Na, ist ja schon klar, weil wir nehmen auch 100.000 Gedanken, wir lesen irgendwas, wir nehmen Gedanken von anderen auf, das sind gar nicht unsere. Ich meine, wie viele Menschen leben mit 1% eigenen Gedanken und plappern im Grunde nach das, was sie gelernt haben. Also es geistern andere Gedanken herum und das sind gar nicht meine. Das heißt, das ist eine erste wichtige Beobachtung, meine eigenen Gedanken zu unterscheiden zu lernen von anderen Gedanken, die auch in mir herumgeistern, die ja auch fast wie geistige Wesenheiten herumgeistern, die ihre eigene Charakteristik haben und die uns beeinflussen irgendwo. Und er sagt, gerade aber dann, wenn ich das tue, dann komme ich zu einer wirklichen inneren Freiheit erst. Sonst merke ich ja gar nicht, ist das wirklich von mir oder ist das, weil ich das aus der Gewohnheit aufgenommen habe irgendwo.
Aber kann man nicht Gedanken irgendwie aufnehmen und sie dann irgendwie zu seinen eigenen machen?
Natürlich kann man. Die Frage ist eben, tue ich das bewusst oder nicht weniger bewusst? Jeder, natürlich auch wenn er Gedanken aufnimmt, beginnt sie irgendwo zu verändern und sich anzueignen, wie man so schön sagt. Die Frage ist, in welchem Maße und wie viel ist trotzdem nur Abklatsch dessen, was ich aufnehme. Wenn ich nur denke, Ausbildung an den Hochschulen oder so, im Grund ist dieses materialistische Denken das Grunddogma, das dahinter steckt. Und von was anderem kann man im Grund gar nicht schreiben. Ich meine, wenn ich irgendwo von was Geistigen, von der Realität des Geistigen spreche und damit mehr meine als unsere abstrakten Gedanken, dann kann ich das im Grund in keiner einzigen akademischen Zeitschrift mehr veröffentlichen, weil das Grunddogma ist, das gibt's ja gar nicht. Bitte kommen wir jetzt nicht mit irgendeiner alten Religion oder sonst was hinein, das hat keinen Platz drinnen. Es ist nicht nachweisbar, es ist nicht messbar, ich kann es nicht objektiv beweisen, daher ist es unwissenschaftlich und gehört nicht daher. Also gibt es im Grunde schon ein Denkverbot. Und man wird eigentlich dann jetzt 4-5 Jahre an der Universität trainiert darauf, in diesen Chor einzustimmen. In Wahrheit, ich sage es jetzt ein bisschen extrem, aber...
Dann sage ich das auch extrem, dadurch kastrieren wir uns selbst im Fortschritt.
Richtig, ja. Richtig, ja, natürlich. Es ist, im Grunde ist es eine Gehirnwäsche, die also dann nur sehr enge Gedankenbahn zulässt. Das ist das Schade, also anstatt dass es ein Ort ist, der das Denken, das Erforschen der Welt ausweitet, ist es verengt, ist es ganz natürlich, für einen speziellen Zweck ist es besonders günstig, nämlich für alles, was im Grunde technisch im weitesten Sinn ist, weil selbst die Psychologie wird halt immer technischer, eben Tests und so weiter, ist alles, was ich von außen messen kann, weil im Grunde Psychoanalyse oder so wird ja von der offiziellen Hochschulpsychologie schon gar nicht mehr so geschätzt, weil das ist auch schon wieder sowas nicht Exaktes. Das ist so wissenschaftlich, das ist nur sehr, sehr, sehr Ding. Also wenn ich es messen kann von außen mit statistischen Untersuchungen, dann ist es gut. Aber alles andere ist zumindest schon sehr zweifelhaft.
Aber ist nicht das selbstständige Denken, das konsequente Denken gefährlich für viele?
Natürlich ist es gefährlich. Das ist der nächste Grund, warum man es nicht will. Natürlich, klar.
Auch gefährlich fürs System.
Weil mit dem Denken funktioniert die Wirtschaft, da kann man gut verkaufen einmal, weil die Naturwissenschaft ist heute im Großen und Ganzen eine Technikwissenschaft in Wahrheit. Das ist der Hauptpunkt. In alle Bereiche hinein, bis in die Medizin hinein, das ist auch alles technisch. Und da stecken, was Gott, wie viele technische Produkte dahinter, die aber auch irgendwer verkauft und mit der wer Geschäft macht.
Das ist die allopathische Medizin.
Natürlich. Gott sei Dank gibt es Alternativen und Erweiterungen. Ich meine, Steiner hat ja selber dann entwickelt eine anthroposophisch erweiterte Medizin. Das ist ganz interessant, weil er nie das, was da vielleicht einseitig gemacht wird, völlig abgelehnt, so hat immer nur gesagt, das ist mir zu wenig, das reicht nicht. Da komme ich an den ganzen Menschen nicht heran, ich muss es erweitern. Er hat nie gesagt, ich mache alternative Medizin, sondern ich erweitere. Um alles das, was fehlt. Weil es ist ja nicht zu sagen, dass das falsch ist. Natürlich sind die naturwissenschaftlichen Ergebnisse richtig in einem gewissen Segment. Das ist ja gar nicht zu bezweifeln, sonst hätte die Technik auch nicht funktionieren. Also auf dem Bereich funktioniert es. Aber nur der Mensch als Ganzes ist eben nicht bloß ein technisches Produkt. Und daher ist eine Denkweise, die nur als solches beschreibt, fehl am Platz, sondern ich muss es ergänzen. Er hat vielleicht diese Seite auch in sich.
Oder holistisch sehen.
Genau, genau. Genau, also man muss das Ganzheitliche dann eben auch dazu sehen. Nicht nur das, weil das technisch-naturwissenschaftliche, so wie es heute ist, geht im Wesentlichen ins Einzelne immer nur, ins Zertrennen, ins Zerteilen und sieht nicht das Gesamtbild. Ist auch die Spezialisierung so, ist klar. Ja. Spezialisierung, es geht ja eh der alte Witz, man weiß immer mehr von immer weniger, bis man mal alles von nichts weiß oder so in etwa.
Das ist auch tot, ist nicht lebendig, ne? Weil je mehr man was auseinander.
Natürlich, natürlich, natürlich. Aber das haben wir schon gesprochen, irgendwo, dass das Leben eben eigentlich immer aus der Peripherie, aus dem Ganzen sozusagen zu verstehen ist. Nur so wirkt es. Und nicht nur aus dem Zusammenwirken von Einzelheiten. Natürlich finde ich die auch drinnen, aber jedes steht unter dem Einfluss des Ganzen und das wirkt wieder zurück aufs Ganze. Und das wird so wenig beobachtet, weil in der Medizin, wie heißt der Patient, hat die Leber von Zimmer 4 oder so. Der hat nicht einmal einen Namen mehr und einen Kopf wahrscheinlich auch nicht, sondern eine Leber hat er halt. Und auch bei den Operationen ist es so, dass man, was sieht man, so ein kleines Stitterl und da drin ist das Ding, der Rest vom Menschen ist abgedeckt. Ich meine, es ist nur so ein Bild dafür, dass eigentlich das Ganze ausgeblendet wird. Dabei leistet man gerade in der Chirurgie ja Gigantisches. Warum kann man es dort? Weil das eigentlich was völlig Technisches ist. Das ist eigentlich im Grunde was völlig Technisches. Das da herumfitzeln und Ding. Und das ist eh toll. Also das ist sicher eine Bereicherung, was da heute gemacht wird. Aber es ist nicht genug. Mit Heilung hat das zum Beispiel nichts zu tun. In Wahrheit. Das ist eine Reparatur von irgendwas, was kaputt gegangen ist und manches. Ja, richtig, richtig. Das ist die Problematik. Das heißt, es braucht eine Ergänzung durch irgendwas, was dieses Ganze auch erfasst und was dann vielleicht auch zur Heilung führen kann.
Medicus curat, natura sanat.
Ja, 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 absolut, absolut. Und
was heißt das?
Der Doktor, der kuriert und die Natur heilt.
Genau.
Also der Arzt.
Es ist schon so schön, Goethes Faust mit dem Mephisto, dem Schüler, das erklärt. Da versteht man die große und die kleine Welt, um es am Ende gehen zu lassen, wie es Gott gefällt. Also vieles ist schon nach dem Motto, es wird für Primborium gemacht und im Grund ist es die Weisheit der Natur, sagen wir es einmal so, auch unserer eigenen Natur, die es vielleicht dann zustande bringt in manchen Fällen. Und wenn wir Glück haben, unterstützen wir das durch die Medizin und stören es nicht. Weil es oft so, dass viele Dinge, gerade also mit der pharmazeutischen Industrie, dass so manche Dinge, die wir meist aushalten einmal.
Das ist eine Menschheit,
viele. Ja, richtig, richtig.
Aber nur gewisse Zeit.
Ja.
Also,
man sieht doch, wenn man jetzt so die ganze Entwicklung von der Medizin sieht in den letzten 10 Jahren, ja, und man sieht, wie alt die Menschen werden, also heute die das Gift schon ziemlich.
Ja, ja, ja. Ja, ich sage immer, weil wir immer besser konserviert werden durch die Sachen, weil schon beim Leben konserviert werden. Und es ist teilweise gar nicht so unwichtig. Ich meine, wir sind, wenn man es vergleicht dann mit früheren Zeiten oder auch mit manchen Völkern, wenn man es mit den Chinesen nur rein körperlich vergleichen. Man muss sich nur so einen chinesischen Zirkus oder was mit den Schlangenmenschen oder so anschauen, wie viel beweglicher die eigentlich sind. Wir sind viel steifer geworden. Und das hat aber Ursachen. Das hat.
Das kann ich auch erklären.
Ja.
Und zwar, das ist die Ursache, dass die Chinesen viel mehr vegetarisch essen und wir viel mehr Fleisch. Und deswegen sind wir viel steifer auch.
Ja.
Aggression haben wir auch mehr als wir.
So richtig.
Sie bewegen sich ja auch viel mehr.
Sie bewegen sich viel mehr und es spielt noch was eine Rolle.
Nicht nur die im Zirkus sind, es geht viel schneller.
Und es spielt noch was eine Rolle.
Das war
und der, Und zwar was gar nicht Unwesentliches. Unsere Form des abstrakten Denkens macht den Organismus steif. Man braucht sich nur mal beobachten selber, wenn man angestrengt denkt, nachher tut einem alles weh. Warum? Weil wenn wir abstrakt denken, das geht nur, wenn der Kopf ruhig gestellt wird. Sonst funktioniert das nicht. Wenn wir in Bewegung viel sind, da kann man lebendig vielleicht denken, aber nicht abstrakt denken. Das funktioniert nicht gut. Daher wird der ganze Organismus verkrampft. Man hat festgestellt, der Mensch, wenn er abstrakt denkt, dann verbraucht er an Körperenergie so viel wie bei mittelschwerer körperlicher Arbeit. Und jetzt würde man sagen, ja, weil das Gehirn braucht dann so viel Saft halt da oben. Nein, nichts. Das Gehirn braucht Tag und Nacht, ob wir denken oder wenig denken oder in die Luft schauen, ziemlich das Gleiche, um überhaupt überleben zu können. Das Gehirn ist nämlich immer sehr gefährdet zu sterben im Grunde. Also es braucht einfach unheimlich viel Energie, um am Leben erhalten zu werden. Aber diese restliche, zusätzliche Körperenergie braucht man, damit sich die Muskeln verkrampfen. Das tun sie nämlich, das kann man feststellen. Also das heißt, wenn man angestrengt denkt, verkrampfen sich alle Muskeln, werden dadurch ruhig gestellt. Und man kann sogar vom Denken einen Muskelkater kriegen, sozusagen. Die Atmung wird langsamer, wird flacher, wird also weniger intensiv, also geht höher rauf. Das heißt, es blockiert da, weil selbst da die Atemmuskeln teilweise verkrampfen. Nicht vollständig, sonst war es tödlich, aber doch ziemlich. Und wenn man das so von klein auf schon lernt, so in der Denkweise, hat das natürlich eine Auswirkung auf den ganzen Menschen. Wir sind trainiert sozusagen im Grunde auf das Steifsein.
Und das lebendige Denken würde das auflösen?
Das lebendige Denken löst das auf, genau. Macht auch körperlich beweglicher, fitter sozusagen. Bitte.
Ich weiß nicht, ob es dazugehört jetzt, aber ich habe das Problem heute den ganzen Tag gehabt, weil ich bin nämlich Softwareentwickler und
ja.
Ich habe das Gefühl, dass das nicht anders geht und
also,
ob du da ein Rezept kennst und da
irgendwie draufgekommen
bist.
Ja, das ist.
Yoga. Malen.
Ja, Yoga
ist gut. Malen. Arrhythmie ist sicher ein tolles Mittel. Also, wenn ich ein Firmenchef wäre, täte ich, also gerade von einer Softwarefirma, täte ich einfach wirklich einen Arrhythmisten oder Arrhythmistin engagieren, die mit den Leuten, weiß ich nicht, alle 2 Stunden oder was, ein bisschen was macht. Wahrscheinlich ist die Produktivität viel größer. Weil man braucht einerseits, also um gerade dieses softwaremäßige Denken, also so ganz in logischen Schritten, da kann ich ja nur so, da kann ich nicht jetzt viel lebendig, fantasievoll, das wird nicht funktionieren. Da zwingt uns der Computer dazu, dass wir uns ihm anpassen. Das heißt, ich brauche das, aber nur nach einer gewissen Zeit, wenn ich das den ganzen Tag tue, dann sinkt die Leistungsfähigkeit und ich kriege alle Zustände und vor allem, was ich dann nicht habe, was ich trotzdem nämlich auch im Hintergrund brauche, als Softwareentwickler, ich brauche ja trotzdem auch kreative Ideen, irgendwann einmal, was entwickle ich überhaupt, in welche Richtung soll das gehen. Das Schwierige ist die Umsetzung dann sozusagen, das in die logische Struktur zu bringen, aber ich brauche trotzdem eine kreative Idee im Hintergrund. Und wenn ich nur das mit dem abstrakten Denken mache, kommen diese Ideen auch immer weniger. Und die Leistungsfähigkeit sinkt rapide im Grunde.
Darf ich eine Frage an dich stellen? Und zwar, du bist Programmierer, ja?
Richtig,
ja. Hast du zwischendurch einmal Pause gemacht, streckt einmal 4 Stunden weggehen, glaube ich nicht. Gell?
Nein, also leider nicht.
Also, ja. Man verkrampft sich so hinein in die Materie, dass man dann vergisst, Gegenbewegung zu machen oder so.
Das macht mich fertig. Also früher war mir das wurscht, jetzt bin ich auch schon, jetzt gehe ich auf die 30.
Ja, eh, nein.
Das ist wirklich anstrengend.
Ja, ja, ja. Ich meine, ideal wäre es wirklich, also, dass man hier und da so, die müssen nicht lang sein, solche Pausen, wo man sehr harmonische Bewegungen macht, das wichtig, wenn nur irgendwie ein bisschen strecken, ist zwar besser als nichts, aber je mehr diese Bewegungsform einfach dem Lebendigen entspricht, umso besser. Arrhythmie ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Und auch es zu schaffen, für diese 5 Minuten aber wirklich geistig völlig auszusteigen aus dem abstrakten Prozess. Weil das ist ja das Problem, dass man wird das so schwer los. Das Problem beschäftigt einen, man kommt auf irgendwas nicht drauf, wie löse ich das jetzt? Es funktioniert nicht, oder wo ist der Fehler? Ich finde ihn nicht. Und man kommt nicht raus, das Abschalten.
Aber wenn man Abstand hält und dann von einer anderen Perspektive das auf einmal wieder zurückgeht, dann kommt auf einmal dann vielleicht die Lösung. Also
ja, das ist richtig. Nur die Kunst, also auszusteigen, so von einer Sekunde auf die andere, das ist nicht leicht. Das ist das kann man aber trainieren. Also im Grunde das, was Steiner angibt, so eine Übung, eine Gedankenkontrolle und diese Sachen, wenn man es konsequent durchzieht, führen in die Richtung. Also Steiner, eben weil er diesen Blick auch nach innen wenden wollte, hat dann mit der Zeit auch Übungen entwickelt, weil er sagt, von Anfang an geht das nicht so leicht. Also gut, dann muss ich trainieren, so wie ich fürs Äußere was trainieren muss, muss ich also da meine geistigen Muskeln sozusagen trainieren. Also zum Beispiel Gedankenkontrolle, das heißt, einen kleinen überschaubaren Gedanken wirklich eine gewisse Zeit festzuhalten und zu schauen, dass nicht 100.000 andere Gedanken mir da reinfahren. Wenn man kennt das, wenn man so unter Taxi beobachtet, ja, das, man denkt über was nach, aber dann gefällt mir, weit Milch soll ich noch holen und jetzt kitzelt es mich da hinten und gerade wenn man sich konzentrieren will, kommen 100.000 Störfaktoren und das erfordert eigentlich eine ziemliche Willensanstrengung, die mit der Zeit alle wegzuhalten und nur bei einem einzigen, womöglich völlig langweiligen Gedanken zu bleiben. Weil mit rechts sagt, da ist noch schwieriger, wenn der wenigstens faszinierend ist, na dann ja, da bleibe ich dabei, dann sprudelt eh schon was, ja, hat eh damit zu tun, aber irgendwas ganz Langweiliges einfach im Bewusstsein festzuhalten, das ist Bewusstseinstraining. Und dann werde ich eben auch aufmerksamer auf das, was sich in mir tut. Dann komme ich auch zu dem, was Beobachtung des Denkens ist. Dann komme ich langsam dazu.
Und das ist die Entspanntheit dieses Bewusstseinstraining.
Ja.
Dann komme ich nochmal drauf zu dem chinesischen Zirkus. Ja. Es ist nicht nur die Ernährung, wo der Unterschied ist zwischen westlich des Hindukusch vom Glauben und östlich vom Hindukusch. Sondern wenn man den Buddhismus hernimmt, wenn man den Universismus hernimmt, das sind ganz andere Glaubensrichtungen, die wir haben. Ja, wir glauben da eher an einen Anfang und ein Ende der Welt und bei denen ist es unendlich. Dadurch sind die, nehmen sich nicht so wichtig auch als
Person. Ja.
Ja. Und da kommt bei uns schon mehr das Verkrampfte auch.
Ja, ja, richtig. Ja. Ja, ich meine, dadurch haben wir natürlich, waren wir Vorreiter, in dem das abstrakte Denken hervorzubringen, das Verstehen des Toten und so weiter. Das ist sicher, eben damit haben wir was Neues gewonnen irgendwo, weil wir haben sehr viel verloren auch dadurch. Und das hat eine lange Geschichte. Ich meine, das fängt schon an mit dem Römertum, das fängt mit dem Christentum dann an, das dieses römische Denken aufnimmt, immer mehr in die Theologie hineinbringt. In den Hochschulen ist dann dieses Latein theologische Denken, das ist wahnsinnig abstrakt. Das übernehmen aber letztlich die Naturwissenschaftler, sie tun zwar dann immer mehr die Religion ausklammern, aber die Denkweise ist im Grunde genau die. Wenn man muss denken, Scholastik oder so, das war gewaltiges Gedankengebäude das, und logisch geordnet. Ja, genau, dann trennt sich das. Dann trennt sich das, aber es ist diese Denkweise geblieben, die kommt aber aus dem Römischen. Das ist im Grunde auch das juristische Denken. Darum sprechen wir ja von Naturgesetzen. Weil das ist so wie, also der Schöpfer hat Gesetze verordnet und jetzt schauen wir, ob die eingehalten werden. Es ist eigentlich dieses römisch-juristische Denken, das dort aufgekommen ist, das zieht sich fort in das Ganze hinein, im Grunde.
Nicht auch das Lateinische?
Ja, auch das Lateinische, natürlich. Also ich will jetzt nicht gegen das Lateinische schimpfen, aber es bringt also eine totale Versteifung irgendwo. Natürlich ist die Sprache der Logik, der exakten Wissenschaft gewesen und schult das exakte Denken, aber es schult eben gerade dieses tote Denken auch. Und mit einem gewissen Recht tritt es jetzt in unserer Zeit mehr in den Hintergrund. Weil früher waren alle Fachbegriffe lateinisch, heute ist halt das Englische. Ob das jetzt das Gelbe vom Eis ist, eine andere Frage. Aber es ist immerhin was anderes. Ich meine, die englische Sprache ist halt sehr geschaffen für dieses Objektive, das Beobachten. Das in wenigen Worten. Ich meine, sich das immer, wenn ich eine Betriebsanleitung nehme in Englisch, die ist halb so lang und man versteht es. Und in Deutsch ist doppelt so lang und ich verstehe es trotzdem nicht so. Was mache ich jetzt wirklich? Im Englischen ist es ganz klar, ganz, ganz nüchtern klar und man weiß, was man tun muss mit einem simple Englisch im Prinzip. Das ist ja oft gigantisch, mit wie wenig englischen Vokabeln man die Dinge präzis beschreiben kann. Dieselben Vokabeln kann ich für was anderes genauso einsetzen, funktioniert bestens. Also das ist schon was anderes, aber natürlich reicht es auch noch nicht für dieses lebendige Denken. Da müssen wir auch noch weiterschauen. Also das zu entwickeln, das hat sich Steiner als Aufgabe gesetzt mit der Anthroposophie, um eben dann das Geistige im Weltenall, im Kosmos langsam erkennen zu können. Und wenn er sagt, da waltet Intelligenz draußen im Kosmos, kommt aber immer mehr drauf, ja, aber wo kommt die her? Das sind eben geistige Wesenheiten. Das ist nicht einfach ein freischwebende Intelligenz, sondern ich kann darin ganz charakteristische, wenn Sie so wollen, Denkmuster erkennen. Und an denen erlebe ich die verschiedenen geistigen Wesenheiten. Und daran erlebe ich sowas, was hinter den Pflanzen wirksam ist. Daran erlebe ich was, was hinter anderen Naturerscheinungen tätig ist. Erlebe Kräfte, die im sozialen Leben vielleicht tätig sind, wo Inspirationen hereinkommen. Also das ist ein riesenweites Feld, das ist aber für uns heute wahnsinnig ungewohnt, so zu denken. Sagt man immer, das ist die alte Zeit, da haben sie auch so von den Göttern oder so geredet. Und die Bilder von damals, ja, die Bilder, die damals haben schon sehr gut gewusst, dass dem Zeus nicht äußerlich so begegnen werden. Nur wie beschreibt man was, was man eigentlich nicht beschreiben kann, wenn man es nicht wirklich mit äußeren Augen sehen kann, was man nur innerlich erleben kann, wobei die damals noch gar nicht so zwischen innen und außen unterschieden haben. Weil die haben ein inneres Bild gehabt zu dem, was sie draußen erlebt haben. Das ging eins zu eins ineinander über. Und dann sieht er wirklich die Athene, die hinter den Kämpfern da dahinter steht und so. Natürlich erlebt er die nicht mit sinnlichen Augen, aber er erlebt sie innerlich und ist für ihn genauso real wie das, was draußen ist.
Na, das ist eine imaginäre, möchte ich sagen, eine Frage der Vorstellung.
Ja. Ja, eine Frage der Imaginationsfähigkeit, wie es Steiner dann nennt. Das heißt, es wirklich zum Bild zu gestalten, da ist man sich schon bewusst, dass ich mache eigentlich dieses Bild. Aber ich mache mir ein Bild von einer Realität, die dahinter steckt. Nicht, ich mache mir einfach irgendein Fantasiebild von was gar nicht gibt, sondern ich versuche in diesem Bild etwas einzufangen, was als reale, geistige, seelische Kraft von mir aus auch in der Welt da ist. Also Steiner versucht mit dem Vorteil aufzuräumen, das seelisch-geistige, von dem wir eh schon nichts mehr gescheit wissen, wir haben es zwar, aber eigentlich haben wir es nicht, weil es gibt es ja nicht, also in dem Dilemma sind wir ja heute wissenschaftlich gesehen, sagt er, ja, es gibt genauso eine seelische Welt, wie es eine äußere physische Welt gibt, ist genauso da und von der bin ich genauso umgeben, ist vielleicht das falsche Wort, weil die Seelenwelt nichts Räumliches ist. Wie groß ist die Seele? Wie breit, wie hoch? Das ist nichts Räumliches. Aber es ist etwas, was ich erleben kann. Und da erlebe ich die verschiedensten Kräfte. Natürlich meine, aber auch andere. Andere auch, die in der Welt wirken.
Das stimmt, was Realität ist.
Das ist eine sehr gute Frage. Also Steiner gibt da einmal ein ganz interessantes Beispiel, vielleicht hilft das Bild weiter. Er sagt, also gut, ich kann zunächst nicht unterscheiden, ist was Illusion oder ist es Wirklichkeit, woran soll ich es in Wahrheit unterscheiden? Nehmen wir an, ein Hypnotiseur, ein guter Hypnotiseur, hypnotisiert wen und dreht ihm jetzt ein, so, da hast du ein Glas und du trinkst eine köstliche Limonade und der wird das als Realität erleben. Also wenn er wirklich hypnotisiert ist, geht das wunderbar. Aber noch spätestens zwei Tage wird man schon drauf kommen, ob das Realität war, die Limonade oder nicht. Weil nach zwei Tagen wird er dann langsam verdursten. Das
die Realität kann auch subjektiv wahrgenommen werden, permanent. Nicht?
Ja.
Ja, ein Beispiel. Wenn ein Schwede, also mal Eskimo, kommt nach Wien, der sagt, oh, da ist aber warm. Ja. Und es kommt jetzt ein Ägypter nach Österreich und der sagt, da ist kalt und es hat 21 Grad. Ja. Wer hat jetzt recht?
Nee, das meine ich jetzt.
Ja.
Das ist Realität.
Ja, aber beiden liegt sozusagen eine objektive Realität zugrunde, aber natürlich eine andere subjektive
Empfindung
dazu. Das ist die Kunst, das natürlich dann irgendwo zu trennen, das, was ich dazugebe sozusagen und was mir entgegenkommt. Und aus beiden zusammen mache ich mir eigentlich erst mein Erlebnis, mein Bild. Und das muss ich auseinander trennen. Daher sagt Steiner ganz richtig, ich muss zuerst wirklich einmal mich erkennen. Ist eh keine ganz neue Forderung, haben schon die Griechen schon gestellt. Mensch, erkenne dich selbst. Das waren die ersten, die da so richtig drauf gekommen sind. Der Herr stand so über den Apollo-Tempel drüber. Weil, wenn ich nicht mich erkenne und das, was ich sozusagen beitrage zu dem Ganzen, dann kann ich auch nicht feststellen, was kommt sozusagen von außerhalb. Wobei außerhalb nicht unbedingt räumlich ist, weil im geistig-seelischen ist es nicht räumlich und trotzdem ist es etwas von mir Verschiedenes, mit dem ich mich in Beziehung setze. Aber dazu muss ich ja mal mich kennen. Dann kann ich das sozusagen abziehen, den Faktor, und sagen, aha, das ist aber was anderes. Das ist die große Schwierigkeit des geistigen Erlebens sozusagen. Weil Steiner schildert dann unheimlich viel, wenn Sie Steiners Schriften lesen, da wird einem gegenwärtigen Menschen ja schwummerlig, was man da alles begegnet, wo dann sicher die meisten sagen, ja, wie kommt der Mensch auf das und kann das nicht Fantasie sein und wie kann man das beweisen oder wie ist das? Ja, es kann sich jeder selbst beweisen, wenn er es erleben kann selber. Und dann muss er halt den Weg gehen. Steiner sagt, ja, eh nichts anderes, als ich zeige dir einen Weg, den du selber probieren kannst. Und dann schau, was du dort erleben wirst. Letztlich geht es dorthin. Also das heißt, die Schilderungen können nur einmal eine Vorstufe dazu sein. Er erzählt einmal, was hat er erlebt und warum sieht er das als Wirklichkeit an und das nicht und so weiter. Aber letztlich muss den Weg jeder selber gehen. Muss man aber auch im Äußeren letztlich, in Wahrheit. Wobei es da auch sehr viel Glauben heute gibt, weil wir glauben doch auch, was die Naturwissenschaft sagt. Sicher mit einem gewissen Recht, will ich gar nicht bestreiten, aber haben wir es selber noch geprüft? Die Naturwissenschaft sagt, die Fachleute sagen, folglich ist es wahr. Wirklich? Also wirklich überzeugen kann ich mich nur, wenn ich es selber nachprüfe und versuche das zu tun. Und dann kommt man vielleicht drauf, ja, es ist schon wahr, aber das hat nur einen anderen Aspekt vielleicht, was euch noch nicht aufgefallen ist. Könnte ja auch sein. So geht Forschung dann weiter. Also das heißt, das Ganze ist auch ein Aufruf, wirklich mündiger Mensch zu werden, der nicht einfach Dinge als gegeben hinnimmt, weil es irgendeine Autorität gesagt hat, sondern durch die eigene geistige Tätigkeit versucht, sich zu überzeugen. Sich wenigstens auf den Weg zu begeben und zu sagen, ja gut, ich glaube es einmal, aber ich werde mir das anschauen. Es nicht als Glaubensdogma zu nehmen. Also Gläubigkeit herrscht heute sehr viel. Es ist halt nicht mehr die alte kirchliche Gläubigkeit im Großen und Ganzen, es ist heute mehr die Wissenschaftsgläubigkeit.
Die Aufgeklärte und nicht die Manipulierte.
Ja, ja.
Frauenzeitung.
Auch, ja, auch, natürlich. Ja. Natürlich, also wir sind mit so vielen Illusionen umgeben, wenn ich jetzt das ganze Pressewesen und Medienwesen hernehme, wo wir glauben, wir wissen, was auf der Welt passiert, aber das ist eigentlich alles eine große Illusion. Also da muss man schon sehr viel genauer hinschauen. Also wir müssen aktiv werden, das ist die Botschaft. Darum hat Steiner dann geschrieben, seine Philosophie der Freiheit, wie er sie genannt hat. Also aufbauend auf diesen Goethe-Studien, Erkenntnistheorie von Goethes Weltanschauung, dann hat er als nächstes veröffentlicht Wahrheit und Wissenschaft, das war seine Dissertation eigentlich, da spinnt er das Thema weiter und das mündet dann in sein philosophisches Hauptwerk, die Philosophie der Freiheit. Und da zeigt er eben ganz deutlich, erst wenn ich mir voll und ganz meiner eigenen geistigen Tätigkeit bewusst werde, diese bewusst ergreife, dann bin ich frei. Dann weiß ich, warum ich etwas tue. Dann weiß es wirklich. Dann weiß ich, warum ich das jetzt denke. Und nicht, da darf nichts Unbewusstes mehr mitschwimmen. Also wenn ich mir vollkommen Rechenschaft darüber geben kann, wenn ich mein Bewusstsein so weit entwickelt habe, dann bin ich erst wirklich frei. Vorher nicht. Das heißt, wir sind auf dem Weg dorthin. Hoffentlich. Ja, sicher noch einen weiten, wir haben noch einen weiten Weg von uns. Also, ich sage einmal, er hat gesagt, es ist jetzt einmal Zeit, damit zu beginnen. So hat er es empfunden. Und vielleicht es ist jetzt erstmals die Möglichkeit wirklich da. Ich meine, in der Vergangenheit waren es vielleicht wirklich einzelne, ganz einzelne Individuen, die Vorreiter waren und die das schon erlebt hatten. Der Rest war im Grund, ich will es nicht beleidigend sagen, aber Herdenvolk irgendwo. Das heißt, der Staat, der König oder sonst wer sagt, es ist so und folglich ist es so und man folgt dem. Vielleicht murrend oder sonst wie, aber selber kann man es nicht entscheiden.
Sie waren ja mit Lebenserhalt den ganzen Tag beschäftigt.
Ja, natürlich, natürlich, ja, natürlich. Also, ist auch eine Seite unserer modernen Welt, wenn wir die Zeit, die wir heute eigentlich haben, die uns durch die Maschinen erspart wird, nützen würden. Ich meine, wenn wir es nur nützen, vor dem Fernsehkastel zu sitzen, ist halt die Frage, ob wir dadurch freie Menschen werden. Das erfordert eine gewaltige Anstrengung, aber dann kann sehr viel hereinkommen. Ich meine, Steiner spricht dann zum Beispiel von der moralischen Intuition. Wir sollen eigentlich nicht mehr bloß auf traditionelle Werte gehen, weil irgendwer in der Kirche oder sonst wer gesagt hat, das darfst du nicht, das ist gut, das ist böse. Wir müssen es eigentlich durch uns selbst erkennen und sagen, dann handeln wir wirklich verantwortlich. Vielleicht sogar gegen den Mainstream, gegen die Meinung draußen, die noch irgendeiner alten Ideologie vielleicht anhaftet.
Bestimmt die Moral.
Ja, eben. Ich muss sie selber erkennen. Ich muss erkennen, was ich in der Situation für richtig halte.
Aber das kann
in dem
sein,
Zusammenhang,
dass es total falsch ist. Ja, man wird verurteilt dadurch, weil ich denke mir, das ist richtig, ja. Ja, aber dabei war es total falsch. Und daher komme ich auf den Punkt,
ja?
Der bestimmt die Moral. Die Moral bestimmt die Gesellschaft.
Ja. Natürlich, so ist es heute im Wesentlichen. Aber Steiner sucht trotzdem.
Wenn du Moral hineinpasst, bist du nicht gesellschaftsfähig. So schon.
Absolut richtig. Absolut richtig. So läuft es heute. Aber da sagt dem Steiner, es sollte einmal eine Zeit kommen, beginnen. Weil sie sagen, ja, es kann richtig oder falsch sein. Natürlich, man kann sie irren, das ist schon ganz klar. Nur, der Punkt ist, so wie Goethe zu seiner Urpflanze kommt und er dadurch erkennen kann, was sozusagen eine richtige Pflanze unter Anführungszeichen ist und was nicht. So kann man es auch bezüglich des menschlichen Handelns sehr wohl erkennen. Wenn ich einer Menschengemeinschaft gegenüberstehe, kann ich sehr wohl, wenn ich mich erkennend verbinde mit den Menschen, die da sind, dann kann ich schon erkennen, was ist jetzt richtig zu tun oder was ist falsch zu tun. Ja, natürlich kann ich trotzdem verurteilt werden, das ist dann Pech, aber eben, es sind schon viele, die Recht gehabt haben, verurteilt worden. Aber der Punkt ist nur, weil die alten Gesetze, die überlieferten aus den Traditionen, kommen ja auch von irgendwo her, irgendwer hat es festgelegt und dann war halt einer der Sprecher dessen, der sich diese Moralvorstellung halt zu Bewusstsein gebracht, also gesagt, das ist wichtig für das Volk jetzt und die Zeit und so weiter. Kann in zu einer anderen Zeit und bei einem anderen Volk was anderes wichtig sein? Also es ist nicht auch so zu nehmen, dass das Werte sind, die ewig überall in gleicher Form sein müssen, sondern auch das sind lebendige Ideen, die sich der Menschengemeinschaft, die es betrifft, anpassen müssen. Mhm. in Wahrheit, sonst funktioniert das nicht. Das ist ja vielfach der Fehler, der heute gemacht wird.
Das heißt, im Prinzip ist unsere Gesetzgebung auch veraltet.
Naja, sicher. Also so wie es jetzt ist, ist es nicht das Gelbe vom Eimke und ist das auch noch so ein Nachläufer vom Römischen in Wahrheit. Da läuft was, wo einfach was drüber gestülpt wird.
Und gut, wir haben ja das Napoleon, also wir haben das Grundgesetz, ist das Römische, aber der Napoleon.
Ja, natürlich.
Der Zivil, der läuft ja eigentlich über den Römischen.
Er läuft über dem drüber, aber gut, die Grundgesetz. Ja. Und
so wie die Wirtschaft, der Mensch wird halt der Wirtschaft angepasst und nicht die Wirtschaft dem Menschen.
Und ja, und vor allem muss man dazu sagen, dass eben Recht in diesem Sinn, also das Gesetz, nicht unbedingt was mit, sagen wir es jetzt Moral, mir gefällt das Wort Moral nicht so gut, das klingt so moralinsauer immer, aber ja, wirkliche ethische, verantwortliche Handlung oder wie auch immer man es nennen will, muss nicht unbedingt mit dem Gesetz immer zusammenstimmen, weil das Gesetz geht im Grunde auf, Gesetz geht im Grunde auf einen Ausgleich von Egoismen in Wahrheit, läuft es hinaus, nicht wahr? Das heißt, ich will meinen Egoismus, aber ich sehe, ich kann ihn nicht ganz ausdehnen, also muss ich dir deinen auch lassen und jetzt auch einen Schirmer uns irgendwo. So passieren die Gesetze im Grunde.
Das Gesetz ist im Grunde genommen ein Konzept, wo Rahmenbedingungen festgehalten werden, ja, und dann auf den individuellen Fall, wenn das nicht in
diesen
Rahmenbedingungen, muss man extra da und eine Entscheidung treffen.
Richtig. Ja.
Das Gesetz ist nichts anderes, um eine Gesellschaft, damit die Gesellschaft gut funktioniert.
Es sind einmal Rahmenbedingungen, ja, die sozusagen verhindern, dass es ein Wildwest herrscht. Ja. Das ist klar, aber das heißt, in Wahrheit ist man in jeder Minute des Lebens, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, irgendwo aufgefordert, jetzt zu finden, was ist jetzt mit dem anderen Menschen das Richtige. Selbst wenn ich mit dem rede, wie sage ich es ihm? Was sage ich ihm? Mit welchen Worten sage ich es ihm? Und da muss ich mich in den Zaum haben. Ja, ich kann sagen, der ärgert mich, also ich werde ihn auch ärgern. Na, das wird wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung sein.
Aber das hängt ja mit dem falschen Menschenbild zusammen. Denn jedes Gesetz wäre eigentlich für einen Menschen eine Beleidigung. Weil man voraussetzt, dass er sich nicht dran hält, dann braucht man
ja. Natürlich, ja.
Aber ich meine, was Rudolf Steiner meint in der Philosophie ist, dass der Mensch sich so weit zum Menschen, also ja noch gar nicht das Mensch.
Nein, wir sind auf dem Weg natürlich, ja. Wir sind auf dem Weg.
Wenn man einmal das alles so geläutert hat, sagen wir Trieb und
Motiv, richtig.
Ne, da gibt es ja
Lösungen. Ja, ganz genau.
Das geht damit Moral.
Ganz, ja, richtig.
Der Mensch
richtig.
Ist eigentlich zu viel höherem geboren.
Ja.
Und wenn er etwas erkennt, dann macht er das doch aus Freiheit.
Ja. Nein, ist richtig. Also,
richtig. Und das ist sehr gut gesagt, denn ein Staat wird daran gemessen, wie intelligent die Bevölkerung ist, je weniger Gesetze das es benötigt. Mhm.
Ja, natürlich.
Zum Beispiel selbst im Verkehr, je weniger Verkehrsschilder sind, umso
natürlich, natürlich. Es gibt ja Versuche, die in die Richtung gehen. Also funktioniert da. Nein, also das heißt, die Botschaft ist, es geht auf mehr Eigenverantwortung. Da muss ich halt aktiver werden. Nicht nur Regeln befolgen, sondern aktiver werden. Aber das ist dem Menschen möglich. Und wir müssen vor allem unterscheiden lernen zwischen unserem wirklichen Ich und was bloß Ego ist. Das Ego will nur was einhamstern sozusagen für sich und dem ist der Rest wurscht. Aber das ist mit Ich nicht gemeint. Das was das eigentlich geistig-schöpferische Prinzip ist, eben was sich mit dem Kosmos verbinden kann, wenn ich es jetzt ganz groß nehme. Das ist was über meinen kleinen Bezirk halt hinausweist und eben das Ganzheitliche sucht. Das Ego ist was, das Gegenteil vom Ganzheitlichen. Das ist der kleine Eintopf. Und das Ich ist aber eigentlich das, was ich mit der Ganzheit verbinde. Das ist schon mal die erste Erkenntnis sozusagen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Und da vielfach, wenn uns östliche Völker mit Recht vorwerfen, dass bei uns eben der Egoismus vorkommt und auch die Buddhisten zum Beispiel sagen, überhaupt das Ich ist eine Illusion und das gehört überwunden, dann meinen sie eigentlich das Ego in Wahrheit. Mhm. Weil was Steiner mit dem Ich meint, ist das, was sie mit der Ganzheit verbindet. Mhm. und trotzdem individuell ist, trotzdem nicht alle nach einem Ding gestrickt sind, aber was sie mit der Ganzheit verbindet.
Aber trotzdem ist der Egoismus ein Fortschritt, weil man braucht ihn, um ihn zu überwinden.
Natürlich, also, natürlich. Ich meine, wir brauchen ihn, um überhaupt leben zu können. Gewisse Egoismen müssen wir sogar entwickeln. Also nur verschweben in die Welt, dann könnte man nicht auf Erden da sein. Das ist schon klar. Aber das ist halt unsere Menschheitsgeschichte. Im Grunde ist eh immer der Kampf zwischen den beiden. Und nur, wir haben heute die Chance, dass das Ich immer bewusster dabei sein kann. Und früher war es instinktiver dabei. Und vielleicht einzelne, weiter fortgeschrittene Menschen haben halt den Zug vorgegeben, wo es hingeht, weil die schon ein bisschen wacher waren irgendwo. Und heute wäre es an der Zeit, dass immer mehr Menschen wach sind und dorthin kommen, dass nicht die äußeren Gesetze brauchen, sondern dass sie es aus sich herausfinden. Dann werden sie irgendwann einmal die äußeren Regelungen auch erübrigen, wenn es so funktioniert. Aber dazu müssen einfach vorher genug Menschen beginnen. Aber in der Zeit, in die Zeit gehen wir hinein, in Wahrheit. Der wesentliche
Aspekt ist vor allen Dingen die Empathie.
Ja, absolut. 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 Und da sind wir wieder bei dem hohen Stellenwert, den unser Inneres auch hat und das wir auch in dem anderen empfinden. Weil wenn ich den nur als äußere Schale betrachte, sprich als Maschine und so, aha, er schaut irgendwie schief, schließe daraus, er ist jetzt nicht erfreut, dann habe ich eben gerade das Gegenteil von Empathie, da bin ich ganz draußen in Wahrheit. Also das heißt Eindringen in das Geistige, in das Seelische der Menschen, auch der Natur draußen, des ganzen Kosmos. Das haben wir ein bisschen verlernt, weil wir jetzt einmal erst den Egoismus lernen mussten. Das ist schon notwendig. Das war auch das, was uns aus dem Gruppengeist von mir aus herausgeführt hat, dass wir nur Sippenmitglied sind und uns noch nicht als eigener fühlen. Das ist schon gut, dass wir aus dem herauskommen sind. Das ist nicht das Tolle, so wie das früher war. Das war in alten Zeiten sicher richtig und gut, aber es hat den einzelnen Menschen unbewusst und damit auch nicht verantwortungsfähig in Wahrheit gemacht. Es kommt dazu und heute muss im Grunde jeder Einzelne das leisten, was damals ein ganzer Stamm vielleicht geleistet hat, wenn er verantwortungsvoll war. Und da gab es genauso gute, schlechte und da gab es eben die ganzen Kriege und das kommt ja aus dem irgendwo. Also da kämpfen halt dann ganze Stämme miteinander. Aber heute geht es um den einzelnen Menschen. Und je mehr man das entdeckt, desto mehr denke ich, wenn ich Steiner folge, werden wir entdecken, wie mehr wir mit dem Ganzen verbunden sind in Wahrheit. Und dass wir zusammengehören mit allem, was da draußen ist. Und das ist vielleicht sogar der beste Weg, um das eigene Ich zu erkennen, einmal in die ganze Welt anzuschauen draußen. Und zu erkennen, wie ich mit dem allen verbunden bin. Also ich erkennen heißt ja nicht nur in mich hineingrübeln, weil da finde ich wahrscheinlich gar nicht so viel. Da finde ich das Punkterl einmal. Aber Steiner sagt mal, schau in die Welt, um dich zu erkennen. Schau in dich, um die Welt zu erkennen.
Vielleicht sich zu öffnen, um sich einmal
zu... Ja, zu öffnen, richtig. Richtig, zu öffnen. Das fällt den Menschen heute wahnsinnig schwer auch. Es ist eigentlich die Forderung unserer Zeit, andererseits fällt es uns so unheimlich schwer, weil wir eben so ganz trainiert sind, auf nur die äußere Schale zu sehen. Ich denke mir das oft halt, wenn ich zwei Leute beisammen sitzen sehe, die reden miteinander, dann denke ich mir, das ist eigentlich kein Gespräch, das sind zwei Monologe. Der eine erzählt, was ihn bewegt und wie er die Dinge sieht und der andere sitzt daneben und sagt jetzt, wie er die Welt sieht und bewegt und dreht aber völlig vorbei. Denkt sich, hat er nichts gehört von dem?
Empathielos.
Ist völlig empathielos, ja. Das heißt, ich tue nur mein Ego schütte ich halt aus und der andere schüttet seins auch aus. Und das ist aber keine soziale Begegnung in Wahrheit. Das ist im Grunde asozial, wenn man so will. Weil die sitzen nur zufällig räumlich beisammen. Aber
darauf bewegen wir uns jetzt eigentlich immer mehr hin, dass wir asozial werden als eigene Individuen.
Ja, das von natürlich. Und darum denke ich, braucht es eben diesen geistigen Impuls. Weil wenn wir nur die äußere Schale eben sehen und das hängt mit unserer Denkweise, ja, mit unserer technisch-wirtschaftlichen Denkweise zusammen. Da sehen wir nur das. Das ist nicht schlecht, dass wir das haben, aber wir brauchen unbedingt eben das andere dazu, zu sehen, wie in mir eine lebendige geistige Quelle ist, die produktiv ist, die schöpferisch ist, aber die finde ich in den anderen Menschen, die finde ich vielleicht noch viel weiter draußen in der Welt. Weil Thema Umweltverschmutzung, Natur und so ist ja auch so ein Thema.
Ich wollte nur einwenden, weil Sie angefangen haben, ja, mit der Beobachtung des Denkens, und da haben Sie das nicht so ausdifferenziert,
ja,
dass das zwei Seiten hat, zwei Medaillen,
ja,
des Denken. Denktätigkeit mit und Gedanken, also Denkinhalt.
Richtig.
Und im Denkinhalt können wir uns alle treffen, das ist das Sozialste überhaupt. Also das Wesen des Denkens.
Ja.
Und darum, in der Gefühlswelt sind wir immer abgeschlossen, obwohl es heute heißt, nur über das Gefühl verständigen wir uns.
Ja, ja, ja. Ja, und vor allem im Gefühl herrscht die Wachheit nicht. Ich meine, man kann schon mit dem Gefühl am anderen teilnehmen, aber Gott, da sind sehr viele Missverständnisse.
Aber
auf
den Denkinhalt, den ich ja nicht selber, also
ja,
wenn ich jetzt etwas suche, ja, ich suche etwas,
ja,
ja, und ich schalte meine Denktätigkeit sozusagen ein. Ich suche nach irgendeinem Begriff
für etwas.
Dann kommt er aus der geistigen Welt. Und dadurch bin ich immer mit der geistigen Welt verbunden. Und dadurch, also wenn wir jetzt Ihnen zuhören,
ja, ja,
dann sind wir alle miteinander verbunden.
Ja, ja, ja.
Und
ja,
das,
ja,
ist eigentlich das der größte gemeinsame Nenner.
Ja, ja, sicher. Ich meine, so wie es am deutlichsten in der Mathematik ist. Ich meine, letztlich, man kann zwar auf verschiedenen Wegen dorthin kommen, aber man kann, weiß ich nicht, den Satz von Pythagoras kann man, wie Sie kennen, das a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat, kann man auf verschiedenste Weise beweisen, aber letztlich ist ein gemeinsamer Grundgedanke dann dahinter, auf den es hinmündet, und über den können Sie alle verständigen, und trotzdem kann individuelle Zugänge geben.
Wir sind verbunden, ja, aber es geht ja nicht nur um die Verbindung, es geht ja auch dann um das Verstehen. Und das ist der Dialog dann, wenn man die Empathie hat, dann versteht man einander.
Ja.
Ja, weil man kann ja genauso zusammensitzen, so wie ich früher gesagt habe, der eine redet das, der andere
redet das.
Man ist so irgendwie verbunden, man sitzt nebeneinander, verstanden.
Ja, 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 nein, das ist richtig. Nein, es ist auch so, in jeder sozialen Begegnung, man muss natürlich einmal seines bringen, man muss aber dann das vom anderen aufnehmen können. Das ist eigentlich so ein Prozess, seines zur Geltung bringen, aber dann wieder ganz offen das aufnehmen, was der andere tut. Also Steiner sagt geradezu, das ist ein Hinüberschlafen in den anderen. Das heißt, das schaut ihm eins völlig aus und versuche einmal den aufzunehmen. Aber das muss so rhythmisch gehen sozusagen. Es muss auf der anderen Seite wieder völlig das Aufwachen sein, aber das ist meins, so stelle ich das in die Welt.
Es geht um Gedankenaustausch und um die Dialogfähigkeit.
Richtig, richtig, richtig. Richtig.
Da ist unser Bildungssystem aber komplett fehlgeleitet.
Ja, da stimme ich zu. Da stimme ich zu. Da stimme ich absolut zu. Ich meine, darum versuchen wir ja mit der Waldorfpädagogik so recht und schlecht was anderes zu machen, die von Steiner entwickelt wurde. Wir versuchen einen anderen Weg zu gehen. Ich meine, so weit ist eben in der Zeit und in den Anforderungen, die auch von den Behörden da sind und was von den Eltern erwartet wird und so weiter, versuchen wir in die Richtung zu gehen, eben nicht diese Einseitigkeit, weil ich sage, mittlerweile ist das schon fast ein Verbrechen an den Kindern, was teilweise getan wird, weil sie immer mehr in diese Einseitigkeit gebracht werden und die Probleme werden immer größer werden dann, die aus dieser Einseitigkeit entstehen.
Aber so einseitige Menschen sind halt leichter zu kontrollieren.
Ja, natürlich, ja, ja. Aber fix noch einmal, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Das ist der Mensch, der Anthropos, der im Wort Anthroposophie drinsteckt, der Anthropos ist nicht nur der Aufgerichtete, wie es im Griechischen heißt, er ist auch der Aufständige. Also das im guten Sinne brauchen wir das. Wir müssen aufstehen gegen die Dinge, die faul sind, und es sind viele Dinge faul. Es ist eine Riesentendenz da, die Menschheit zu einem willigen Herr von einem Grunde Sklaven zu machen, denen es halbwegs gut geht, dass sie sich das Ruhe geben, aber ansonsten fürchterlich manipuliert sind. Aber der Gegenpunkt ist nur, wir sind aber auch so weit, dass der Einzelne aufstehen kann und innerlich genug schöpferische Kraft findet, zu sagen, na, das ist anders. Das lasse ich mir nicht gefallen, ich glaube euch das nicht mehr. Ich sehe, es ist anders.
Dazu, es gehört ja eigentlich dazu,
Da gehört Mut dazu, da gehört Willenskraft dazu. Also es ist wenn wir da vom Denken gesprochen haben, es gehört aber der Wille genauso dazu. Dieses lebendige Denken, das Steiner meint, ist auch immer vom Willen durchdrungen. Das muss auch Kraft haben. Da komme ich nämlich dann sofort an eine Wirklichkeit heran. Da spüre ich, weil da stoße ich dann an.
Ja, mit der Kraft muss man die Barrieren, die Hindernisse...
Genau. Und da merkt man dann schon, auch im Denken dann nämlich, wo die Realitäten sind, weil da haut man sich sozusagen bildlich gesprochen den Kopf blutig dann an denselbigen. Und da muss man kämpfen damit. Das geht dann nicht alles so glatt wie im Abstrakten. Ja, in diesem Sinne wollte ich ein paar Anregungen geben. Ich freue mich, dass Sie so lebendig mit dabei waren und so eingestiegen sind in das Gespräch, weil eigentlich soll sowas immer ein Gespräch in Wahrheit sein, muss es eigentlich sein. Weil es ist Eltern, haben wir wieder das, da vorne sitzt einer und plappert irgendwas vor sich hin und die anderen dösen halt dann brav weiter. Also ich danke dafür.